Bits und so.
Mit dem herzlichen wunderschönen guten Abend aus dem Brei vom FSTK Lokaiser McIntyre Leo Becker.
Guten Abend.
Und Bastian Schlingel-Wölfle.
Schönen guten Abend.
Abend miteinander. Warm ist es, nicht wahr? Die Klimakatastrophe ist anwesend und jetzt müssen wir gucken, wie man zumindest zurechtkommt, weil irgendwie dagegen was tun möchte ja irgendwie niemand, weil auch wieder direkt irgendwie so Söder heute irgendwelche Sachen angesagt mit das Diesel weiterhin und ganz toll.
Der wird ja momentan nur vom Aiwanger getoppt. Also du musst mal mitgucken, was der so von sich gibt. Das ist völlig haarsträubend. Also ich meine, Söder, ganz anders, aber Aiwanger, alter Schwede.
Und das wird ja auch nicht besser, wenn du nach Berlin fährst oder so. Es ist alles nicht schön. Aber jetzt müssen wir halt trotzdem erstmal sehen, wie wir mit unserem ganzen Kram hier zurechtkommen. Da gibt es ja so einfache physikalische Probleme, so wie Eisenbahnschienen, die halt sich verbiegen, weich werden, aufstellen. Sehr schön fand ich, glaube ich, in Nürnberg und wo noch, dass der Teerschlons, wo die Schienen in den Asphalt reingeklebt werden, dass der zu weich wird.
Ja.
Dann fährt irgendwas Schweres drüber und dann hast du so einen Effekt, wie wenn du auf einen Donut draufsteigst.
Das merken wir jetzt gerade schon. Meine Tochter will immer mit den Rollerskates in den Kindergarten fahren und mittags, wenn wir zurückfahren, diese ganzen Zwischendinger, zwischen zwei Teilen, wo irgendwas ausgebessert wurde, bleibst du halt hängen an diesem Teerzeug, das da zwischen den mit Asphaltsachen ist. Und das ist echt krass. Also wenn es dann so heiß ist, dass einfach das Zeug an der Straße schmilzt.
Die Autobahnen, die aufpoppen, weil die Betonplatten sich gegeneinander explodieren und solche Sachen, dann hast du jemand ganz alleine ein Tempolimit. Musst du gar nicht.
Ja, smart.
Also alles Leipzig, sagt der Chat, genau, ich glaube, das war's. Und das ist alles gar nicht so richtig gut. Dann haben wir so Probleme mit, natürlich die ganze Klimageschichte, Klimaanlagengeschichte, das können wir vielleicht nachher nochmal kurz ansprechen. Und die, auf was ich raus wollte, ist natürlich die Smartphones und die ganze Elektronik, die findet das auch nicht so richtig gut. Ja, also ich hatte schon mal, ich habe eben nochmal nachgeschaut, auf Sardinien hatte ich meinen persönlichen Hitzerekord bisher, da hat das Auto Thermometer 38 angezeigt. Das war der E-Golf und das war schon ganz ordentlich. Und den konntest du auf den E-Golf auf volle Klima aufstellen und die ist dagegen nicht angekommen. Ja, also das war so heiß, dass da, es war erträglich, aber trotzdem auf volle Kanone, die Klima hat nicht ausgereicht, dass es wirklich kühler, also so kalt geworden ist, wie du es eingestellt hast. Und die hat halt in dem Auto, glaube ich, 2 oder 2,5 kW weggeheizt.
Krass.
So, also das ist, da kommen halt auch die Autos so ans Limit. Die werden, das hören wir ja immer, ne, dass die Autoprototypen irgendwie in Nordschweden und in der Wüste getestet werden, aber dann manche halt reicht dann nicht. Ja?
Ich höre es ja auch im Moment. Also die Autos, ein guter Teil der Autos, die an einem vorbeifahren, machen ja Geräusche, dass du dir echt denkst, okay, also die hören sich halt an, so wie diese Prime-Lieferwagen, die schon von 10 Subunternehmen runtergewurschtelt sind für so 300.000 Kilometer und einfach nur so Sounds machen, wo du denkst, okay, der fällt jetzt gleich auseinander. Aber so hört sich ein Großteil der Autos im Moment an. Das ist total irre.
Ja, also die Verbrenner, die halt kühlen müssen wie blöde und sowas. Ich bin neulich wieder mit offener Heckklappe im Smart gefahren und hatte die ganze Zeit solche Autos hinter mir, die halt furchtbar laut ihren Lüfter laufen hatten und sowas. Das, da ist sicherlich auch irgendwo ein Limit erreicht, wo die noch irgendwie das wegkühlen können und ich weiß nicht, was passiert, wenn die überhitzen und sagen, ich bin überhitzt, mach mal aus, oder?
Wahrscheinlich, ja. Also ich weiß auch nicht. Also mir hat das Auto diese Woche, ich weiß nicht genau, wo das seinen Sensor hat, aber ich hatte die Elektronik hat zumindest angezeigt, es wären 44 Grad.
Krass.
Außentemperatur. Also wie gesagt, ich weiß nicht, wo der Sensor war, aber es war auch heiß draußen. Also
Also im Stehen ist normalerweise, zeigen sie immer ein bisschen mehr an und so.
Ja, ja.
Ich habe aus von dem Italienurlaub, habe ich dann in Trento beim Laden, habe ich 40 Grad angezeigt bekommen auf dem Ding. Mhm. Und das war auch diese Fahrt, wo die Batterie so heillos überhitzt ist von dem E-Golf, dass ich auf dem Brenner halt keinen Strom mehr reinbekommen habe.
Ja.
Weil die E-Golf-Batterie halt nicht temperiert ist. Die Smart-Batterie hingegen, die findet die Temperatur top gut. Die hat auf einmal wieder 30-40% mehr Kapazität als im Winter.
Also, yay.
Ich habe so nachgemessen, weil ich schaue ja immer, dass ich den Solarstrom da irgendwie richtig time und dass ich da, ich mir dachte, das Auto muss in 2 Stunden voll sein. Dann war es in 3 Stunden voll, weil es einfach viel mehr Strom reingegangen ist. Und ich habe jetzt eine Sommerreichweite von 100 Kilometern. Das ist ein verdammter Traum.
Ich sehe schon, wie du demnächst mit dem Smart in Urlaub fährst.
Ja, sofort in Urlaub kann. Aber nur bei Heißtemperaturen.
Ja, sobald es kalt wird, geht er wieder runter auf einmal um den Block und ist leer. Aber egal. Die anderen Elektroautos, die haben natürlich auch jetzt inzwischen irgendwie ein thermales Management in den Batterien drin. Die können die Batterie in der Regel heizen oder kühlen, wie sie das gerne hätten, verschwenden dafür Strom, aber dann sollte sich theoretisch zumindest die Batterie wohler fühlen.
Wahrscheinlich. Also bisher hat sich der Ioniq zum Beispiel noch nie beschwert, aber die Klimaanlage, die drin ist, die ist auch ein bisschen irre.
Gut,
die dauert wärmer machen, weil es einfach zu kalt wird.
Okay.
Und dann kommst du raus und stirbst einfach vor Temperaturunterschied. Also ist schon echt krass. Aber ich nehme mal an, dass der schiebt ja auch die Abluft aus der Klimaanlage ja auch in die Batterie, wenn mich nicht alles täuscht. Der hat ja, glaube ich, auch der hat ja vorne immer diese Klappen, die auf und zu gehen können, um die Lufteinlässe, die zur Batterie gehen, zu regeln. Also ich habe ewig gebraucht, bis ich verstanden habe, was dieses Geräusch ist. Wenn du schließt ihn an und dann macht er so, klackt er kurz, dann macht er so. Und ich habe immer nicht verstanden, was es ist, bis ich gesehen habe, dass sich dann vorne immer so Lufteinlässe auf und zu machen. Das soll da schon schief gehen, dass die jeweils kaputt gehen. Aber ja, das bisher läuft gut. Auch jetzt natürlich wenig überraschend. Haben wir nochmal 50 Kilometer mehr Reichweite plötzlich mit der Kiste als sonst. Und das trotz Klimaanlage.
Ja, und ich bin mit dem Auto Probe gefahren und habe den auf die Klimaanlage auf Low gestellt. Also es ist also unter 16, glaube ich, was das in dem Auto bedeutet. Und der hat halt dann seinen Stadtverbrauch ordentlich hochgeschraubt. Also irgendwie Normwert bei dem sind 16, 17, 18 sowas und hat 24 gefressen für Stadtverkehr, was einfach enorm ist.
Ja.
Der Smart ohne Klimaanlage, weil die ist kaputt, der machte Stadtverkehr mit 12. Der Golf hat Stadtverkehr mit 9 gemacht und der war dann hoch auf 24.
Das ist schon krass.
Ja, also frisst auch ordentlich Strom weg und so. Naja, genau, Bitumen, sagt der Chat, dieses Zeug, womit die Schienen irgendwie festgeklebt sind. Das ist alles ungünstig, das wird auch alles teuer. Das ist eine Frage von, wie dann die Versicherungen für sowas zahlen oder nicht, wenn halt so Zeug kaputt geht. Und wo dann, wer am Schluss dann dafür zahlen soll, wahrscheinlich dann der Kunde am Schluss. Naja, und das andere, was halt offensichtlich problematisch ist, ist der ganze Elektronikschmarrn, unsere iPhones zum Beispiel. Ich bin jetzt die Woche mehrfach reingerannt in hier Charging on Hold und Maps funktioniert nicht mehr. Ja, also das ist jeweils auf der Halterung ich habe diese magnetische Halterung in der Lüftung drin hängen und aus der Lüftung kommt einfach auch nur heiße Luft raus oder nichts, weil die Fenster offen sind. Und dann kommt halt Charging on Hold und der lädt nicht weiter und Temperature Maps macht jetzt den Always On Screen zu einem Always Off Screen. Und dann geht auch nichts mehr. Und du siehst auch beim iPhone, also bei mir jetzt das 16 Pro Max, dass halt die Frequenz, also Bildschirm wird dunkler, das kennen wir alle schon seit vielen Jahren, dass das iPhone gerne dunkel schaltet, wenn der Bildschirm zu heiß wird, aber auch die Framerate runterstellt und dann den Prozessor runterschaltet, dass du also kaum mehr irgendwas klicken kannst und dann ist es halt mit der Benutzung erstmal relativ vorbei alles. Das ist nicht ideal, wenn halt alles heißer wird und es gibt ja durchaus Regionen, wo es regelmäßig diese Temperaturen hat.
Ja. Also iPhone war schon extrem jetzt die Woche, bei mir auch. iPhone Air vor allem. Ich weiß nicht genau, was das eigentlich gemacht hat, aber ist halt, gut, ich meine, läuft auch eine Beta drauf, muss man fairerweise einräumen bei mir. Insofern kann man das vielleicht auch nur eingeschränkt dann abschließend beurteilen, aber das war schon am Ächzen. Und halt auch wieder dieser Klassiker mit dem Display, was sich einfach immer so dunkel schaltet, wieder hell schaltet, dunkel schaltet, wieder hell schaltet. So richtig, okay, zu heiß, okay, jetzt schaffe ich es wieder, dann wieder zu heiß. Und also wenig glorreich. Diese Maps-Geschichte, die habe ich noch nicht gesehen bei mir. Und erstaunlicherweise auch keinen Ladestopp. Aber es wurde einfach extrem heiß hinten. Also richtig, so unter dem Kamerabuckelchen ist ja beim iPhone Air der ganze Chip und die Hauptplatine, und da, wenn du dann Finger direkt drunter hältst, merkst du so richtig, okay, das ist zu gut, das hat eine gute Temperatur erreicht.
Ja, und dann bin ich ins Auto gestiegen und das Auto steht hier mitten in der Sonne mittags und es hat ein Glasdach und ist also wirklich ordentlich heiß, so dass man das Lenkrad nicht mehr anfassen kann. An dem oberen Teil, wo man es normalerweise anfassen würde. Und ich habe auch meinen Zündschlüssel ins Zündschloss rein, habe dann gezündet, eingeschaltet das Auto, bin losgefahren, 5 Minuten weit, habe den Schlüssel wieder rausgeholt, habe damit mein Bein berührt und mich verbrannt, weil der Schlüssel in dem Zündschloss halt so heiß geworden ist.
Okay.
Ist nicht schlimm, aber ich habe echt nicht damit gerechnet, dass der halt einfach glüht. Okay. Und da habe ich auch das Telefon auf diesen magnetischen Mount drauf getan. Der Mount, der hatte halt auch 70, 80 Grad oder sowas. Und ist das iPhone in 5 Minuten so heiß geworden, dass es ausgegangen ist. Gesagt, Temperature, iPhone muss abkühlen, bevor es hier weitergeht.
Das hatte ich schon lange nicht mehr, dass mir ein Smartphone ausgegangen ist, weil es ihm zu heiß war. Letzte Mal war das mit einem iPhone.
Naja, und jetzt die Frage, müssten wir Alex fragen, wie das mit den neuen Modellen ist, mit der Vapor Chamber, ob das da irgendwie besser ist. Ob die das besser wegschaufeln können oder ob das auch, wenn es von außen so heiß wird, wo soll es dann hin?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich weiß es auch nicht. Also ja, die hat es ja nicht ins Air geschafft, die Vapor Chamber, aber vielleicht hilft die ein bisschen trotzdem. Also ich habe sonst irgendwie, ja, also von... Oder zumindest bewusst keine Berichte, gerade jetzt von den 17 Pro und Pro Max gehört, dass jetzt Leute da irgendwie groß in Probleme gerannt sind, aber wer weiß. Ich weiß, es war ja wirklich heiß.
Naja, Alex hat ja auch, der cheatet ja, ne? Der ist jetzt auf der griechischen Insel bei 27
wo
Grad.
Wo es kalt ist, ja.
Das ist eine Frechheit.
Unverschämt. Also ich meine, er lässt dich, wenn er in diesen Temperature Shutdown geht, dann lässt er dich noch Emergency Calls machen. Er lässt dich auch noch Screenshots machen, aber das war's dann. Und du kannst offensichtlich deine Widgets noch bedienen, was mir auch nicht einleuchtet, aber okay, dankeschön. Und also ist halt schlecht. Ein Hörer hatte geschrieben, sein Sohn hatte gerade eine Drohne in der Luft mit der iPhone-Fernbedienung. Und dann markiert das iPhone aus und die Drohne denkt sich halt, ja okay, schade.
Okay, das ist ja wild.
Mit ein bisschen Glück kommt sie dahin zurück, wo sie her war.
Oder heißt nicht.
Ja. Oder wenn du halt auf dem Boot bist. Vielleicht auch. Das ist dann doof.
Ja, und es hängen ja jetzt Navigation oder so, wenn die mal aussetzt, ist nicht so schlimm. Drohne, wenn sie auf den Boden fällt, ist hoffentlich auch nicht so schlimm. Aber es sind ja doch ein, zwei Sachen, die schon auch draußen funktionieren sollten oder so. Auch wenn du jetzt das Ding auf dem Fahrrad in der Halterung hast und die Sonne knallt halt nonstop drauf, das wird halt zu heiß und du kannst es dann nicht mehr benutzen. Ich habe auch gesehen, es gibt so eine Bewegung, ohne Telefon, ohne GPS einfach Rad zu fahren.
Das ist irre.
Geht das überhaupt?
Nein.
Das ist nicht möglich.
Technisch unmöglich.
Ich dachte, Basti wäre da gerade dafür, weil im Moment leben und keine Bildschirme und so.
Ja, das Problem ist dann, also bin ich ja grundsätzlich da, wäre ich ja dabei, also, aber hat ja zwei Probleme. Das heißt, du musst halt dann was anderes mitnehmen, ich halt einen Fahrradcomputer dabei. Ist das schon ein Bildschirm? Ist das schon wie ein Smartphone oder nicht? Weil wenn ich den Fahrradcomputer nicht mitnehme und dann komme ich zurück und habe die Fahrt nicht aufgezeichnet, dann bin ich ja nicht gefahren. So. Dann zum anderen muss ich manchmal, hilft dieses Navigieren schon. Ich fahre gerne auch einfach los und fahre irgendwo hin. Das Blöde ist, wenn man dann irgendwann nicht mehr weiß, wo man jetzt ist und wie man zurückkommt, ist das super unangenehm. Und dann hast du ja heutzutage so das Problem, du fährst irgendwo hin und sagst, ich will nicht einfach irgendwie nur einen Rundkurs fahren, sondern ich fahre einfach weiter weg, wo ich nicht war, habe ich heute früh gemacht, und steig dann in die Bahn und fahre zurück. Und das geht ohne Handy halt auch nicht mehr, weil ich da halt mein verdammtes Ticket drauf habe und das irgendwie zeigen muss. Also muss ich dann irgendwie in Zukunft so ausdrucken? Kann ich mein Deutschland-Ticket ausdrucken? Sich das Digitale? Kann ich nicht. Also es ist, hat halt Vor- und Nachteile, aber könnte man natürlich machen, weil ich da was, klar, saß ich dann irgendwo und hab Kaffee getrunken und mir in dieses Telefon reingeschaut. Das hätte ich mir auch sparen können.
Ja, naja. Also solche Sachen sind schwierig und auch mit den anderen technischen Gerätschaften, die so rumlaufen, irgendwelche Funkzellen, die haben auch irgendwo ein Temperaturlimit. Ich habe auch schon Funkzellen gesehen, die haben eine Klimaanlage dran gehängt, aber manche halt auch nicht. Und wo ist die Temperatur, bis die dann umknallen? Wann knallen dir die Dieslamps auf der Straße um? Die haben auch eine Lüftung, die hört man teilweise.
Deutlich teilweise. Da hörst du ja auch ganze rauschende Ecken plötzlich, an denen man da vorbeigeht.
Aber da ist halt auch irgendwann vorbei. Packstationen habe ich gesehen, die halt sagen, so, das ist aber schon ein paar Jahre her, so Packstation geht nicht, Computer ist alles ausgestiegen und sowas. Mhm. Heute einen Tweet gesehen, so Backstation, kannst du vor dem Supermarkt eine Pizza reinlegen, an dich selbst adressieren, kriegst du fertig nach 10 Minuten zurück. Mhm. Ich habe auch ein Paket bekommen, das ist einen ganzen Tag im Laster durch die Gegend gefahren, das Paket hat halt geglüht. Ja? Solche Sachen wie Online-Apotheke haben teilweise den Betrieb eingestellt und haben gesagt, so geht nicht, ja, also wart eine Woche und sowas. Wenn du jetzt irgendwie einen Schokoladenversand hast, kannst du eh knicken. Teilweise, ich habe mal so eine Lieferung bekommen, da war so Kühlbeutelzeug drin, das gibt's auch, aber ist halt alles teuer. Ja? Und diverse andere so Online-Geschichten, so dass halt irgendwie Online-Supermarkt, so aufgrund technischer Probleme können wir keine tiefgekühlten Lebensmittel anbieten. Mhm. Ist euch im Lager die Kühlung umgefallen oder haben eure Laster nicht genug Kühlung? Wer weiß.
Ja? Mhm. Oder die Gefahr ist ja vielleicht auch einfach zu groß, dass die Laster das nicht weggekühlt bekommen. Weil was machst du denn, wenn du jetzt einmalweise TK-Zeug rumfahren musst und das hat halt 30, 36 plus Grad draußen, und dann macht dieses Ding halt die Grätsche, weil es nicht dagegen ankühlen kann. Und dann kannst du halt ein Laster voll Lebensmittel wegwerfen und musst halt allen, die bestellt haben, sagen, ja, hungern, geil, have fun. Oder so.
In UK sind wohl reihenweise irgendwelche Supermärkte, sind die Kühlung ausgefallen und dann ist halt da vorbei und das ist halt schlecht. Insgesamt natürlich Geschäfte, Läden, Krankenhäuser, Zeug, die halt ohne Kühlung daherkommen, geht halt nicht. Mhm. Aber das ist auch sehr teuer nachzurüsten jetzt alles.
Ja,
zum Beispiel das brandneue, also nicht brandneue, aber 10 Jahre alte oder 15 Jahre alte Einkaufszentrum Pasing Arkaden. Das ist so ein mittelgroßes, mitteltolles, jetzt inzwischen auch mittelleeres, weil die ganzen Läden pleite gegangen sind. Mhm. Einkaufszentrum hat keine Klimaanlage drin. Und in den Läden haben jetzt die einzelnen Läden sich solche Quatschklimaanlagen jetzt hingestellt, um irgendwie zu überleben.
Ja.
Mhm. Das war auch das... Das Einkaufszentrum mit dem Kleingeldparkhaus, die haben das jetzt nach 15 Jahren gelöst bekommen.
Ja, es hat wirklich lang gedauert, aber es geht ja jetzt tatsächlich. Ich habe es schon erfolgreich geschafft.
Fußnote, sehr lustig. Wenn du irgendwie im Supermarkt bist, dann kriegst du so einen QR-Code und zahlst nichts. Mhm. Wenn du dann mit deinem Ticket dein Kennzeichen in den Dings eingibst, dann fragt er dich, willst du jetzt für eine Stunde zahlen oder willst du ein Tagesticket für 6 Euro? Dann scannst du deinen Code, dann wird es gratis.
Ja.
Aber 6 Euro bietet er trotzdem erstmal an. Weil,
natürlich.
Dankeschön. Dann hatten wir hier so Lieferando, Volt, Uber Eats und solche Sachen gesagt, hier verlängerte Lieferzeiten, weil wir Vorkehrungen ergreifen, um die Kunden, Kundinnen, die Kuriere und Kurierinnen bei der extremen Hitze bestmöglich zu schützen. Wie sieht das genau aus? Ist das eine Flasche Wasser gratis? Oder?
Ja, sowas wahrscheinlich. Lauwarme Flasche Wasser
gratis. Ja. Mhm. Ich habe eine Speditionslieferung die Woche bekommen und da stand auf der Speditionsseite hier, das kommt mit Zwei-Mann-Service. Erschien mir übertrieben, aber stand drauf Zwei-Mann-Service. Und auch so ein Hinweis, der war hier, der Speditionshinweis hier, wir setzen unsere Zustellungen wie gewohnt fort, aber kann länger dauern, weil sie Pausen einlegen müssen und so weiter. Der gute Mann, der kam dann irgendwann gegen 7 oder 8 Uhr abends mit dem vorletzten Paket in seinem Laster und er war allein und hatte, der war fertig mit der Welt. Und das war offensichtlich, ne, weil der halt den ganzen Tag mit rumgefahren ist. Ich habe Beschwerden gelesen auf Reddit von DHL-Fahrern, dass viele von den Lastern keine Klimaanlage haben.
Ach, krass. Wahnsinn.
Und ja, normalerweise meistens geht's wahrscheinlich, aber ich wusste nicht, dass du einen Sprinter ohne Klima bestellen kannst. So.
Ja, krass.
Ja, ich finde, DHL bis die bestellt und sagt, Leute, also dieses Geld würden wir uns gerne sparen bei den x-tausend, die wir kaufen, dann werden die sicher welche ohne Klimaanlagen bekommen. Weil das geht dann sicher schon auch. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, wenn die eine Klimaanlage hätten und also ich weiß nicht, wie das bei den DHL-Lastern sind, die bei dir so vorfahren, aber bei mir fahren die in der Regel immer mit offenen Türen rum, egal ob es draußen heiß ist oder nicht. Und wenn du natürlich dann eine Klimaanlage hast, die die ganze Zeit läuft und gegen offene Türen anstinken muss, dann dauert es halt wahrscheinlich 3 Wochen und dann ist die halt auch frittiert. Also, ja.
Ja. Anderes Online-Supermarkt sagt hier, damit unsere Fahrer sicher unterwegs bleiben, geben wir ihnen mehr Zeit zum Abkühlen und Trinken. Aber heißt das, dass sie normalerweise einfach getrieben werden, wie blöd?
Ja, das habe ich mich bei der auch gefragt, bei diesem Hinweis, ja.
Naja, und bei den Baumärkten ist so mit den Klimaanlagen und Zeug, da war so ein, die haben jetzt im Laufe der Woche, das habe ich auch ein bisschen verfolgt, so die ganzen Klimageräte aus der Suche wieder rausgenommen. Das heißt, du suchst nach den Artikeln und sie kommen gar nicht mehr. Hm. Wenn du den alten Link noch hast, dann kommt so eine Ansage wie, aufgrund der andauernden Hitzperiode und der hohen Nachfrage sind online ohne Markt derzeit nur wenige Artikel verfügbar. Und dann Benachrichtigungsservice und sowas. Das ist halt alles jetzt explodiert an dieser Hitzewelle und die nächste kommt bestimmt. Ja, muss sich halt irgendwie drauf einstellen und halt gucken, was man da selber irgendwie machen kann. Und ich habe mich jetzt in dieser Woche überzeugt, dass ich eigentlich diese Midea-Porter-Split dann doch gerne gehabt hätte. Und die letzten Angebote, die ich gesehen hatte, waren alles nur die kleine Variante. Es gibt die 2,5 Kilowatt und die 3,5 Kilowatt Variante. Ich hätte gern die größere, damit das hoffentlich auch durchs ganze Haus irgendwie ein bisschen durchkühlt. Und die habe ich nirgendwo mehr gefunden. Ich habe dann nur beim einen Baumarkt habe ich so eine Online-Reservierung dann tatsächlich gefunden und geklickt. Und da kommt eine E-Mail, steht drin so, du hast jetzt reserviert, sehr gut. Wir benachrichtigen dich, sobald die Anlage für dich abholbereit ist, um 16.30 Uhr voraussichtlich. Zwar 14 Uhr, 16.30 Uhr, und dann kommt um 15.30 Uhr eine E-Mail, so ist storniert. Dann rufe ich an. So, und dann das halt das Baumarkt anrufen, kannst du eigentlich auch vergessen. Weil dann hat sie mir gesagt am Telefon, wir hatten im Winter auch Schneeschaufelangebot und die gab es gar nicht. So. Ach,
ja. Und als der Goldrausch damals war, hatten wir Echse und Schürfgeräte.
Ja, und das hat also alles so nichts gebracht. Ne? Hab ich in der Pre-Show eben schon erzählt, mit dem Chef geredet und der hat so gesagt, hier die Filiale und der Online-Shop, die haben nichts miteinander zu tun. Das braucht man bei dem Laden eigentlich gar nicht erst versuchen. Also zumindest, wenn es knapp ist. Ja, wenn es nicht knapp ist, dann kann schon sein, dass dann irgendwie ein Sack Erde da liegt, aber
ja.
Ist halt irgendwie schwierig. Und dann hast du halt Fake-Shops und die Betrüger auf Kleinanzeigen und den ganzen Kram und hin und her. Das ist alles irgendwie schwierig, wenn es dann irgendwie knapp wird, wenn da irgendwas aus ist. Ich habe jetzt noch ein bisschen Hoffnung, dass die nächste Woche noch eine Lieferung kommt. Es gibt so diverse Foren, wo jetzt diskutiert wird, wo, wann, welche Lieferungen noch irgendwie aufschlagen und ob diese, jetzt im Speziellen diese Midea-Porter-Split, ob die es gab einen Artikel auf Heise, es gab irgendwie nochmal diverse Geschichten, wo jetzt über Knappheit von diesem Ding diskutiert wurde. Und weil es halt so ungefähr das Einzige ist, was es in der Bauform gibt,
ja.
Und das verstehe ich nicht, weil es also Diskussion ist so, ist halt jetzt gerade in Deutschland, Österreich, Schweiz so beliebt, weil da sehr viele Leute mieten und weil halt Leute nicht die große Split einfach an die Wand hängen können und ein Loch durchbohren dürfen und so.
Mhm.
Und ich habe auch nochmal die amerikanischen Klimaanlagen angeschaut, die man so in das Schiebefenster so reinhängt, was man aufs Fensterbrett legt und was dann Innenteil, Außenteil hat und sowas. Und die sind einfach spottbillig und super easy zu installieren. Das ist das erste und einzige Vorteil von diesen Quatschfenstern, aber es ist halt sehr praktisch dann.
Ja gut, also der zusätzliche Vorteil ist halt, du kannst zwar die Fenster zumachen, aber wenn jemand rein möchte, haben die halt auch nichts irgendeinem entgegenzusetzen. Das ist halt so, Aber ja, das macht wirklich viel aus. Also ich sehe es gerade bei meinen Eltern, die haben so eine kleine Wohnung, die sie vermieten. Und die hat halt auch keine Klimaanlage und wir haben da jetzt den Monoblock reingestellt und jetzt musst du halt diese Abluft rausbekommen. Und die ist das halt unterm Dach und da kannst du nicht, wie ich, einfach eine Kernbohrung in die Wand machen. Und du kannst ja nicht eine Kernbohrung einfach ins Dach machen. Und jetzt habe ich so einen riesen Arm gedruckt, den du in das Dachfenster reinlegen kannst, damit da die heiße Luft rausgeschoben werden kann. Aber das ist halt ein Drum, der hat 24 Stunden gedruckt und das ist bescheuert und da wäre sowas wahrscheinlich auch besser, weil vielleicht würde man das dünne Kabel von der Buttersplit da rausbekommen, aber ja.
Was es auch noch gibt und was vielleicht eine Option ist, zumindest vorübergehend, sind so Split-Geräte für Wohnmobile. Das sind so kleinere Geräte, die aber auch halt fest verbunden sind, was du normalerweise dann im Wohnmobil raushängen kannst. Das lässt sich möglicherweise auch verwenden, aber ist halt schwierig. Und wenn halt jetzt Hörer schreibt im Chat, so Produktionshalle 32 Grad und die Mitarbeiter bekommen ein Kühltuch und vermutlich einen feuchten Händedruck und sie sollen halt bitte weiter schuften. Ich habe mal in einem Büro gearbeitet, das war so unfassbar heiß, das war vor 25 Jahren, das war so krass heiß, weil das so ein Glashaus war, das war so ein Architekt. architektonisches Wunderwerk, dieses Gebäude. Mhm. Und die haben sich gedacht, wenn wir da so ein Gewächshaus drum bauen, dann sieht das voll schick aus.
Ja, ja.
Aber keine Klimaanlage, keine Fenster. Es war so unfassbar heiß dort. Bei moderaten Außentemperaturen war es da drinnen unerträglich. Mhm. Wenn es jetzt so ist wie jetzt, ich glaube, die Leute schmelzen einfach ernsthaft.
Ja, krass.
Nicht, dass man dort arbeiten wollen würde, aber es ist, ich habe dann damals auch schon Homeoffice bevorzugt bei dem Job,
ja,
was da tatsächlich auch schon ging. Und das, ja, naja.
Ja, ich muss gerade auch so eine Split-Klimaanlage besorgen, aber so ein normales Split-Gerät, ich habe so eine Halterung fürs Dach bestellt, die dann eingehängt wird noch, die kommt dann die Woche. Und jetzt brauche ich so eine blöde Klimaanlage, die außen so ein Gerät hat und innen dann Auslässe für zwei Räume. Und dachte ich, wie viel wird es da geben? Und die Preisspanne, die werden wahrscheinlich alles dasselbe kosten. Am Arsch. Ich habe wirklich keine Ahnung, was ich kaufen soll. Das finde ich einfach jetzt schon sehr gut, weil, also zum Glück sind die alle irgendwie verfügbar, weil, wie du gerade schon gesagt hast, alle irgendwie mieten und keiner so echte Splitgeräte verbauen will, aber ich weiß halt echt, ich habe keinen Schimmer, was man jetzt kaufen will und was nicht. Das ist ganz furchtbar.
Aber sagst du,
das
ist jetzt zu viel Auswahl für deinen Anwendungszweck?
Ja, also so nicht so, es ist ganz klar, dass man X oder Y kaufen will. Zum Beispiel habe ich es noch nicht rausgefunden, was jetzt das offensichtliche Ding ist, was du kaufen willst.
Ja. Ich habe in Südeuropa im Urlaub, so habe ich öfters mal Klimaanlagen vorgefunden, die einfach defekt waren und nichts gemacht haben oder so. Aber eine habe ich, auch das war in Sardinien, wo es so heiß war, habe ich eine erwischt und diese war super. Also die hatte zwei Innenteile. Bedienung war schrecklich, habe ich damals auch erzählt. Die hatten so zwei verschiedene Fernbedienungen.
Ja,
Erdgeschoss und Dachgeschoss waren zwei verschiedene Fernbedienungen. Sehr undurchsichtig, wie die zu bedienen sind. Aber die hat zum Beispiel sehr gut funktioniert und hat nur das Problem, dass die beim Hochlaufen halt sehr viel Strom gezogen hat. Und dieses ganze Haus war, glaube ich, mit einer 3-kW-Sicherung abgesichert. Und mehr ging nicht. Ja?
Ja.
Und dann wollte ich in dem gleichen Haus noch meinen Golf laden. Und das war dann ein bisschen schwierig. Das heißt, man musste erst das Haus ein bisschen runterkühlen, dann die Anlage runterschalten und dann den Golf anstecken. Dann ging's. Aber, naja.
Das ist auch schon ziemlich gut.
Ja, aber die hat super funktioniert, war leise und alles. Das war sehr angenehm. Ich habe jetzt noch gesehen, zum Beispiel aus Wien habe ich Geschichten gesehen, dass dort die auch Probleme mit den Vermietern und so weiter gibt, die halt da nichts haben möchten, was aus dem Fenster raushängt und wo Bedenken bestehen, dass vielleicht die Fassade beschädigt werden könnte, weil diese Halterung, die dabei ist, die ist ja nun schraubenlos, also du machst keine Löcher dafür, sondern die wird dann nur in den Rahmen eingehängt und stützt sich mit so kleinen Beinchen an der Hauswand ab. Das ist ein bisschen wackelig, aber es gibt auch noch ein Sicherungsseil, dass das Zeug nicht direkt abstürzt. Und was jetzt ein paar Leute wohl gemacht haben, ist, dass sie die Anlage halt innen aufs Fensterbrett stellen und so einen kleinen Erker reinbauen, damit die draußen stehen kann, aber trotzdem, dass sie nicht raus überhängt sozusagen. Das heißt, so ein kleines Innenerkerchen, wo dann nur das Außenteil stehen kann auf dem Fensterbrett und lässt halt die Fenster offen.
Okay, ja, das geht natürlich auch. Hat dann wieder so ein bisschen New York City Flair.
Naja, und ich hoffe, dass ich die Woche noch irgendwie eine abbekomme. Ich habe jetzt, der neue Plan ist einfach, die Woche jetzt Märkte abfahren. Einfach im Kreis fahren. Batterie vom Smart ist glücklich. Ich kann einfach so lange im Kreis die Baumärkte abfahren, bis ich eine finde. Und es gab noch die Ansage, dass in diversen benachbarten Ländern, also jetzt im Speziellen habe ich gelesen von Frankreich und Slowenien, dass dort die Lagerbestände hoch und das Interesse gering sind.
Jetzt hat der Smart plötzlich so viel Reichweite.
Ja, genau. Soweit auch nicht, aber das könnte man vielleicht auch noch versuchen. Also wenn man da den Urlaub vielleicht verbinden möchte und zufällig Platz hat für die Kiste, die ist grob so 85 Kubik. Das muss man halt irgendwo unterbringen oder auspacken. Mhm. Ich habe Basti schon angerufen, kannst du mir helfen, das Ding wegzufahren?
Aber ich war schon in den Startlöchern.
Dann hat er gesagt, gibt's nicht. Naja. Und ich habe tatsächlich auch die Woche jetzt irgendwie nicht so viel gebacken bekommen. Hier im Keller ist relativ kühl, aber so das restliche Haus ist dann schon, also jetzt Dachgeschoss über 30 und so. Das ist halt ungünstig. Ja. Nee, hier im, ich habe so viel an hier, weil es im Keller tatsächlich noch kühl ist. Hier sind es 24 Grad. Also das ist sehr, sehr erträglich vergleichsweise. Aber gut. Ja. Insgesamt ist natürlich das mit dem Klima ein größeres Problem. Und wenn da jetzt, wenn das jetzt noch schneller, noch schlimmer werden könnte, ist halt auch das Problem, dass jetzt insbesondere Deutschland ist jetzt nicht dafür bekannt, rasend schnell auf Änderungen eingehen zu können. Ja, also und selbst wenn auf zum Beispiel so ein Recht auf Balkonkraftwerk gibt es jetzt, ja, kannst du jetzt machen. Mhm. Aber die Vermieter finden trotzdem Lösungen und Auflagen, dass es halt doch praktisch dann nicht möglich ist. Wohneigentümergemeinschaften und der ganze Spaß.
Die sind die allerbesten. Also, ja, ich glaube, da können einfach alle Menschen, die zumindest Leute kennen, die in Wohneigentümergemeinschaften sind, können Geschichten davon erzählen, wo du jedes Mal denkst, das kann nicht euer Scheiß ernst sein. Weil irgend so ein Horst gibt's immer, der schon mal gehört hat, das weiß ich nicht. Klimaanlagen brennen und Elektroautos brennen auch und alles brennt immer, nur sein Grill nicht und der muss aber immer brennen dürfen. Also das ist furchtbar.
Ja, ich kenne eine Geschichte von einer Wohneigentümergemeinschaft und der Klimaanlage, die läuft so im Grunde drauf raus, dass das Kondenswasser der Klimaanlage wahrscheinlich das Dach beschädigen würde. Weil das Dach noch nie Regen gesehen hat. So eine Ablaufrinne, ja?
Ja, klar. Ja.
Okay, gut. Andere sehr schöne Geschichte, die ebenso schrecklich ist, ist das Ramageddon. Mhm. Tim Cook hatte ja schon angesagt, die Preise müssen steigen für die Gerätschaften und jetzt haben wir die Preiserhöhungen gesehen. Der Mac Mini 4 geht jetzt los bei 950 Euro.
Und zwar der Kleine, der wieder zurück ist.
Ja.
Das ist so irre.
Die anderen Preise ähnlich gestört. Also das ist jetzt alles irgendwie, also die Macs sind hochgegangen, die Apple TVs aus irgendeinem Grund. Das ist
ja, HomePods, alles so hochgegangen, außer iPhones und Watches praktisch.
Und
ja gut, die AirPods und sowas.
Ja, wo halt kein RAM drin ist, möchte, also da ist auch RAM drin.
Aber, ja.
Aber was machen wir nur aus der Geschichte? Weil das wird auf die iPhones auch drauf kommen, der Preisaufschlag. Nur wie hoch wird er ausfallen? Ich habe jetzt Geschätzungen gelesen, dass es vielleicht $100 werden, was jetzt nicht so extrem wäre wie bei den Laptops. So. Ja, so prozentual kann man sich das nochmal ausrechnen. Die Ankaufspreise sind jetzt deswegen wahrscheinlich nicht hochgegangen, aber auch die Refurb-Store-Sachen sind irgendwie hoch. Also es ist alles, macht nicht so richtig hundertprozentig Sinn. Man findet vielleicht noch jetzt im Gebrauchtwarenladen oder beim Retail noch irgendwelche Sachen rumfliegen zum alten Preis, aber das ist jetzt die guten Angebote und so MacBook Neo auch hochgegangen. Nicht so viel, aber das ist halt so ein Brüllerpreis, ist auch der Mac Mini M4, der so ein guter Deal war, konnte man ja für knapp die Hälfte bekommen. Ja? Also für 5,50 kannst du den vielleicht bekommen irgendwann vor ein paar Monaten. Ist ja alles vorbei.
Ja. Ja, also ich meine, wir hatten vielleicht jetzt, muss man auch sagen, wir hatten ja eine relativ glorreiche Phase, was Macs und Preise anging. Also gerade das MacBook Air M4 und eben dieser Mac Mini M4, das Basismodell, die waren ja wirklich attraktiv in jederlei Hinsicht. Also Preis-Leistung eigentlich unschlagbar. Jetzt sind sie natürlich sehr teuer geworden, beide. Also ich meine, MacBook Air M4, weiß ich gar nicht, wie sich das entwickelt hat, weil ich mir Apple selbst bietet das ja gar nicht mehr an und ob man das jetzt im Handel noch irgendwo, man hat jetzt auch gesehen, dass der Handel, für ein paar Tage waren ja letztlich noch die alten Preise da. Und die fangen jetzt, also wird man wahrscheinlich einzelne Modelle auch noch finden, aber der Handel zieht schon auch mit nach oben jetzt die Preise, nachdem Apple die nach oben korrigiert hat. Also da weiß nicht genau, wie lange man da noch was findet. Also wäre da, glaube ich, weiß nicht, ob man dann sagen soll, jetzt Gas geben und noch schnell kaufen oder was da die Strategie ist, aber ich weiß nicht, ob man sich der Illusion hingeben braucht, dass da jetzt in 3 Wochen das wieder plötzlich wieder runtergehen, die Preise. Also Apple hat die ja nicht einfach so ein bisschen angepasst, sondern so in dem üblichen Schema angepasst, wie Apple auch sonst eigentlich Preise macht, dass ich doch auch davon ausgehen würde, dass wir diese Preise auf lange Sicht erstmal so behalten, wie sie jetzt sind. Ich meine, es kann dann natürlich sein, dass irgendwann neue Modelle kommen, die dann vielleicht eine bessere Speicherkonfiguration im Basismodell wieder haben, wenn das alles etwas sich wieder legt, die Problematik. Aber der diese Preisstufen, die sie jetzt gewählt haben für die verschiedenen Modelle, die könnten theoretisch auch auf längere Sicht so bleiben.
Aber Hauptsache irgendwie der Apple Intelligence ist jetzt auch auf Deutsch verfügbar, steht auf der Seite so. Danke. Und du kannst dir halt überlegen, wie das jetzt mit den anderen Modellen weitergeht, wenn die irgendwann ihren Refresh bekommen und halt wenn da jetzt das mythische OLED MacBook Pro irgendwie ankommen sollte. Das wäre ja wahrscheinlich eh schon teurer geworden als bisher. Und wenn das dann auch noch jetzt noch teurer wird, dann wird es halt irgendwann crazy. Ja. Und ist halt wie, es gibt sicherlich Firmen und Zeug, bei denen ist es wurscht, so wie viel das kostet, das Zeug, es wird schon gekauft, aber es ist halt doch jetzt gerade bei den niedrigpreisigeren Sachen, bei den Neos und den Airs und sowas, da wird es wahrscheinlich schon irgendwie problematisch, wenn jetzt dagegen dann doch wieder irgendwelche Windows-Laptops anstinken könnten, vielleicht.
Ja, definitiv. Also auch was iPads angeht, bin ich relativ interessant, wie sich das auswirkt, weil die iPads sind ja sehr schmerzhaft auch angestiegen. Eigentlich durch die Bank weg, begonnen beim absoluten Basis-iPad. Und da fragt man sich ja am Schluss schon, also bei den Preisen, da musst du ja echt schon sehr gewillt sein, ein iPad zu kaufen, um da mitzugehen. Das ist ja, die sind ja völlig irre, die Preise, mit dem üblichen Haken ja, dass du natürlich, wenn du das in irgendeiner Form auch als Laptop-artiges Gerät nutzen willst, natürlich eine Tastatur dazu brauchst, dass du Pencil eigentlich dazu brauchst, wenn du wirklich vom iPad was haben möchtest, was das iPad auszeichnet. Also dann, ja, bist du halt wirklich sofort bei irren Preisen und zwar bei all drei Modellen, also bei Basismodell, beim Air und das Pro war ja schon jenseits von Gut und Böse und jetzt ist es halt völlig tanzt halt völlig aus der Reihe, könnte man sagen. Und das ist schon ein bisschen wild. Also ich bin mal sehr neugierig, was jetzt, ich meine, es kann sein, dass jetzt beim jetzigen Quartal sich das noch nicht zeigt, weil natürlich Leute eventuell noch jetzt dann versucht haben, noch zum alten Preis Zeug zu kaufen. Und aktuell könnte ja Apple noch mal davon profitieren, weil ich meine, sie haben ja dadurch, dass Cook sich dahingestellt hat und gesagt hat, hier, ja übrigens, wir müssen wahrscheinlich jetzt bald mal Preise anheben, wird das durchaus ja vielleicht auch den Verkauf nochmal angekurbelt haben, gerade bei den verschiedenen Modellreihen. Aber jetzt dann so nächstes Quartal und wie es dann aussieht, gerade mit solchen nicht allzu essentiellen Gerätschaften, wie ich jetzt die iPads einfach auch mal dazu einordnen würde, ob es da nicht etwas anfängt zu bröseln.
Jetzt solche, die ganzen Geräte mit den, also jetzt die Macs mit den M-Chips und die iPads sowieso, die haben ja eine relativ lange Lebensdauer, außer man zerschmeißt sie und so. Jetzt auch die ganzen M-Chips sind relativ flott und man kommt damit eigentlich relativ gut klar. Ich sehe jetzt mit dem M1 Pro, den ich hier habe, den Laptop, der wird jetzt im direkten Vergleich zum M4 Pro, spüre ich den Unterschied, dass der ein bisschen langsamer ist bei intensiven Sachen, aber ist nicht so schlimm. Wenn du ein paar Sekunden länger warten kannst, kommst du mit dem schon klar. Mit den Intel-Büchsen nicht mehr. Wenn du den Zug jetzt auf ARM verpasst hast, ist wahrscheinlich der ARM-Zug abgefahren. Aber wenn man jetzt irgendwas hat von den ARM-Chips und man ist mit dem Gerät so halbwegs zufrieden, kommt man wahrscheinlich auch noch ein bisschen länger mit klar. Hatten wir letztes Mal auch drüber geredet, so wann musst du dein Telefon wechseln, wann musst du deinen Mac wechseln. Das kann man wahrscheinlich in vielen Fällen, wenn das jetzt aus der privaten Kasse kommt, durchaus rauszögern. Und wenn es viele Leute machen, dann merkt es halt Apple schon an den Zahlen.
Ja, das Problem natürlich jetzt, gerade wenn du eine M1-Generation rumstehen hast, ist, dass ja jetzt ungefähr auch so der Zeitraum gekommen ist, wo, glaube ich, dann viele auch mit den, also ich meine, die Intel-Macs muss man, glaube ich, nicht mehr drüber sprechen. Das ist, wer es da bis jetzt ausgehalten hat, der hält es vielleicht auch weiter da aus, weil dann ist auch egal. Also die waren ja schon 2020 durch praktisch in dem Moment, in dem die M1-Macs kamen, konntest du ja kaum mehr hin, also wenn du zumindest den direkten Vergleich hattest, war das mit den Intel-Macs ja wirklich, das war schon wilde Kiste teilweise. Kommt natürlich auch aufs Modell an. Also natürlich konnte man die, oder was für Aufgaben man mit denen am Schluss gemacht hat. Also für irgendwas kannst du die natürlich immer noch benutzen, aber wenn das dein Hauptarbeitsalltagscomputer ist, ist schon wild, wenn du das irgendwie geschafft hast, das noch durchzuhalten. Aber gut, und dann ist aber die Leute, die dann eben direkt auf die M1-Generation gegangen sind oder gerade eben M1-Klassiker, ja, MacBook Pro, M1 Pro, M1 Max, die werden sich ja jetzt auch so ein bisschen langsam überlegt haben, M4, ja, muss jetzt noch nicht sein, M5, ja, das fängt jetzt schon an, vielleicht interessanter zu werden, weil ja Apple jetzt doch auch mehr mal an den Chips gemacht hat, also nicht nur die Leistungssprünge so mit ihren plus minus 15-20% von Jahr zu Jahr sind, sondern natürlich auch dann irgendwie KI-Krempel und lokale KI-Modelle und Speicherbandbreite und das ganze Zeug, was halt das Gesamtsystem und halt schnellere SSDs und die Komplettanbindung von dem System. Und da wirst du ja natürlich jetzt dir schon die Frage vielleicht mal stellen, wäre es nicht jetzt eigentlich die richtige Zeit gewesen? Und jetzt kam halt kam die Preiserhöhung und dann ist halt die Frage, wie lange müssen die dann noch durchhalten, die Kisten? Also ich meine, klar, der mit so einem M1 Pro, M1 Max wirst du sicher noch ein paar Jahre durch mitnehmen können. Aber eben, du musst halt jetzt wahrscheinlich auch ein paar Jahre dann noch damit durchhalten, weil mit den Preisen sich vielleicht nicht so schnell was ändert.
Ja, also mein M4 Pro, der hat gekostet wahrscheinlich um die 1400 oder sowas in der Richtung und der ist jetzt bei 2000.
Ja.
Und die 1400, die kann man im Kopf so abrunden, so minus Steuer, so 1000. Und jetzt ist halt das Doppelte. So,
das ist schon schlecht. Extrem, ja.
Ja. Ja, ja. Und Basti zum Beispiel, wir haben ihn wiedergefunden, der ist... Der ist ja nur unter die, wir haben ja gesagt, Video ist immer das Gemeinste, was du so einem Rechner antun kannst. Jetzt hast du dich dafür entschieden, dein DaVinci zu benutzen auf deinem M4 ohne Pro. Und ja. Das ist vielleicht so ein bisschen am Limit von der Kiste.
Ja, definitiv. Also je nachdem, was du so machst, also für normalen Videoschnitt, das geht klar. Aber in dem Moment, wo du irgendwas Abgefahreneres machen willst, ist der halt am Limit. Und
theoretisch. Guck, dann schauen wir doch mal. Dann schauen wir mal hier. Wir gehen auf die Mac-Seite und dann sagen wir, was war jetzt ein logischer Step-Up für dich? So ein Mac Studio natürlich. Mhm. Dann gehen wir hier auf den Kaufen-Button und da geht's los ab 3. Und den, du eigentlich willst, der kostet 6.
Ja, also ich glaube, du kannst mit dem Mac Studio Basismodell war man schon immer, glaube ich, ganz gut aufgestellt, wenn man nicht wirklich spezifische Anforderungen hatte, um das sich da die Max-Variante, die Ultra-Variante zu schnappen. Aber ich meine, das Basismodell der Mac Studio, der lag ja lange irgendwie in der 2000-Euro-Region und sogar unter 2000 €. Also ab 3, ich meine, wir sprechen jetzt wieder über Apples Preise, muss man schauen, was da halt im Handel dann am Schluss passiert. Aber ich meine, der bewegt sich natürlich im Handel dann jetzt wahrscheinlich auch auf 2,5, 2,6, 2,8 vielleicht. Das ist natürlich eine andere Hausnummer als halt 1,8. Ne? Das ist nicht ganz verdoppelt, aber da ist einfach, das ist eine andere, komplett andere Preiskategorie und Preisklasse. Und solange du halt nicht komplett dein Geld mit dieser Kiste verdienst, fängt man natürlich dann schon an, sich die Frage zu stellen, wie sinnvoll ist das alles?
Ja, also mir spart der M4 Pro ein paar Minuten jede Woche. Ja, das ist nicht so wild. Also ich könnte mit dem M1 Pro wunderbar weitermachen. Der ist mit dem ganzen AI-Schmarrn, Transkription, Whisper so ein bisschen langsamer, aber es geht. Ist kein Problem. Alles andere, was ich mache, sind die Video-Engines und ein bisschen VM laufen lassen, ein bisschen programmieren, ist alles nicht so schlimm. Xcode ist ein bisschen zäh auf dem Laptop, aber es geht schon. Und wenn man ein bisschen Zeit mitbringt, dann kann man da schon klarkommen. Und es war ja auch lange Zeit so, dass du, also zu Beginn waren halt die Schritte zwischen den Laptops oder den Rechnern sowieso relativ größer. Ja, wenn du jetzt zwischen einem M3 und M4 oder sowas überlegst, das ist nicht so ein großer Sprung insgesamt. Ich hatte neulich auch gefragt, so hat Apple den Schuss gehört und machen die jetzt irgendwie selbst auch größere AI-Chip-Anstrengungen? Und so wie das aussieht, ja, vielleicht schon so ein bisschen, weil was jetzt die Gerüchtelage ansagt, ist so, dass der M6 zwar kommt, aber der M6 keine Pro- und Max-Varianten bekommt, sondern die erst mit dem M7 Pro und Max dann daherkommen, ein Jahr später. Das heißt, wir haben wieder so eine Situation, wo die Runde von M6-Geräten mit einem M5 Pro und Max als größere Geschwister ausgeliefert werden könnten. Und möglicherweise, dass diese M7 Pro und Max dann tatsächlich bei Intel in den USA gebaut werden könnten. Wenn man das jetzt zusammennimmt, das ist nämlich genau der Punkt, weil ich glaube nicht, dass Apple diese Chips für TSMC und für Intel gleichzeitig designt. Das ist zu teuer, das bringt, glaube ich, nichts. Sie müssen aber irgendwie Intel pushen, weil sie da sich verpflichtet fühlen wegen USA, USA. Ja. Und das ist vielleicht eine Möglichkeit. Und da haben sie eben jetzt auch den längeren Vorlauf, den sie auch garantiert brauchen, weil Intel ihnen erst auch quasi den SDK für diesen Prozess demnächst erst liefern werden kann. Das heißt, so schnell geht es einfach nicht. Aber wenn sie jetzt vor 6 Monaten, vor einem Jahr sich überlegt haben, wir bohren den M7-Kern so auf, dass der Pro und der Max davon super für AI ist, tatsächlich, und nicht nur so Larifari wie bisher, dann könnten sie das vielleicht machen.
Da sind viele könnten vielleicht, vielleicht drin, ja. Ja, natürlich, also es ist natürlich eine extrem spannende Spekulation, was da jetzt die ganzen Kriterien waren, um dieses ja bis jetzt auch immer sehr, immer noch relativ unkonsequent durchgeführten Sprünge und Chip-Generationen und dieser Mischmasch, den wir ja gerade beim Mac Studio gesehen haben, mit dem in Anführungszeichen älteren Ultra, oder der älteren Generation vom Ultra und all dieses, das scheinen wir auf jeden Fall mal erstmal bis auf Weiteres mitzutragen. Und wild ist es natürlich jetzt in erster Linie für dieses MacBook Pro, weil wenn jetzt dieses neue OLED MacBook Pro mit Touch und allem drum und dran und einem neuen Design und so weiter kommt und dann doch den auch hier wieder in Anführungszeichen alten M5 Pro, M5 Max drin hat, dann ist das ja auch ein komischer Zwischenschritt, weil das wird ja trotzdem wahrscheinlich teuer sein, das Gerät, gerade auch in Anbetracht jetzt der im Moment durchgeführten Preisanpassungen nach oben. Und dann hast du dieses Gerät mit einem nicht komplett neuen, also wirkenden zumindest, keinen neuen Prozessorgeneration, sondern hast eben da einfach M5 Pro, M5 Max drin, die ja, an denen es ja wenig auszusetzen gibt. Also ich meine, die sind ja gute Chips. Wir haben ja gesehen, dass die Generation jetzt ansonsten mit dem bestehenden MacBook Pros, dass die ja durchaus, würde ich sagen, das halten, was sie versprechen. Aber es ist halt komisch, wenn du jetzt ein neues Gerät einführst, was sehr teuer wahrscheinlich sein wird und die halt immer noch dieselben Chips drin haben.
Sie haben ja so ein bisschen Flexibilität jetzt drin durch ihre Chiplet-Architektur, dass sie verschiedene Bausteine von dem Prozessor sich zusammenkleben können. Mhm. Aber ich vermute auch nicht prozessübergreifend. Also wahrscheinlich kannst du nicht die dicken Grafikkerne von dem M6 Ultra von Intel auf den M6-Kern vom TSMC draufkleben. Ich glaube, das ist nicht, das muss innerhalb von dem Haus bleiben. Dann ist es wieder schwierig. Aber sie hatten ja auch schon den fehlenden M4 Pro Max Ultra, nicht? Also der hat gefehlt und das war dann der M3 Ultra, der im Mac Studio drin geblieben ist. Da haben sie sich ja auch gespart. Weshalb auch immer, wissen wir nicht. Aber wahrscheinlich lohnt sich nicht, dauert zu lange, wir brauchen Ressourcen woanders und das ist good enough wahrscheinlich. Wenn jetzt aber der M7 Pro Max Ultra irgendwie tatsächlich extrem was für AI wegrechnet, dann wird das vielleicht auch wieder ein Vorteil gegenüber den restlichen Chips, die man halt bis dahin irgendwie kaufen kann, wieder bringen. Wenn halt auch dazu das passende RAM in den Kisten drin steckt. Wenn man das nicht bezahlen kann, wenn Apple das nicht herkriegt, dann ist halt auch schlecht. Jetzt ist interessant mit dem RAM. Wo kriegt Apple das her? Von entweder Südkorea, von Samsung oder SK Hynix oder von Micron aus den USA. Und Micron, der Chefe, der hat nur so einen Ausspruch getätigt, den kann man so lesen wie, Apple hat uns immer die Daumenschrauben angelegt und den Kunden dann das RAM für einen 20-fachen Preis weiterverkauft und wir wollten 10% mehr und wir haben es nicht bekommen. Und normalerweise rächen sich solche Sprüche. Das ist dann so eine Situation wie zwischen Nvidia und Apple, dass Apple einfach einschnappt und nie wieder RAM bei Micron kaufen möchte. Was insgesamt für Micron vielleicht auch schlecht ist, wenn die Bubble irgendwann geplatzt ist. Und Apple möchte jetzt gerne, dass das Importverbot für eine bestimmte Sorte von chinesischem RAM aufgehoben wird. Weil da gäbe es RAM. Apple könnte es benutzen, könnte es kaufen möglicherweise, aber dürfen sie jetzt nicht.
Ja, also das ging ja so durch die Blume auf jeden Fall durch, dass das offensichtlich Cooks Anliegen war, da etwas mehr Spielraum zu bekommen mit den Quellen für mehr RAM. Aber es ist natürlich interessant, dass jetzt Zulieferer, die lange, glaube ich, sich niemals so weit aus dem Fenster gelehnt hätten, jetzt plötzlich anfangen, sich da sehr weit aus dem Fenster zu lehnen, weil sie wissen, okay, jetzt im Moment zumindest ist es dermaßen egal, was Apple macht. Erstens, Apple überhaupt keine andere Wahl hat, als weiter bei dem Zulieferer zu beziehen und Apple halt nicht mehr die Hauptrolle spielt oder vielleicht sogar überhaupt nicht mehr, gar nicht mehr sozusagen eine große Rolle spielt, je nachdem, was deren restliche Auftragsvolumen halt plötzlich jetzt gemacht hat in den letzten 12 Monaten oder 24 Monaten. Das ist halt schon ziemlich irre, was da gerade passiert. Und ich glaube, da ist auch Apple ist da irgendwie auch ganz konfus, glaube ich, in dieser Situation. Ich bin mal gespannt, wie sie sich daraus manövrieren, weil ich glaube, für Apple ist das sehr ungewohnt, diese Position nicht mehr zu haben, dass sie praktisch diktieren können, was sie zu welchem Preis in welchen Mengen beziehen.
Ja, und der Simcoe meint so, Apple ist sowieso normalerweise auf so einem Zwei-Jahres-Zyklus das Zeug zu besorgen und vielleicht ist deswegen auch letztes Jahr das noch gut gegangen, aber jetzt sehen wir an der Entwicklung für die 18er Modelle, die dieses Jahr kommen. Die großen iPhones sollen auf den 12 GB RAM bleiben, wie bisher auch. Und das Standard-iPhone kriegt halt von 8 auf 9. Nee, nicht auf 12, auf 9.
9 ist sehr gut, ja.
Typische RAM-Größe.
Ja.
2, 4, 8, 9.
Ja.
Und das reißt jetzt bei Apple Intelligence auch. Das ist auch wurscht. Vielleicht, aber 9 ist halt albern. So.
Ja, also was heißt wurscht? Ich meine, wir sehen ja jetzt schon, dass sie es aufspalten. Also ihr neues lokales Modell läuft ja nur noch auf den Geräten, die mindestens 12 GB Arbeitsspeicher haben. Das heißt, also wenn dieses iPhone 18, was dann nächstes Frühjahr kommt, 9 GB Arbeitsspeicher hat, wird das dieses neue, bessere, lokale Modell nicht bekommen. Ich meine, im Moment machen sie mit diesem lokalen Modell nicht wirklich viel, außer halt Stimmanpassung und Dictation. Und über diese Dictation wird wahrscheinlich sowieso noch breit diskutiert, wie viel besser oder nicht besser die ist als vorher. Aber in dem Moment, dieses Modell haben die nicht einfach nur entwickelt, um ein bisschen Stimmenanpassung und Dictation zu machen, sondern da wird ja schon noch mehr hinterherkommen. Aber dann bist du halt mit diesen Funktionen, die an dieses größere Modell gebunden sind, bleibst du halt dann eben wieder an manchen iPhones bist du außen vor. Und dazu gehört, wenn das alles so stimmt, wie es jetzt prognostiziert wird, gehört auch das iPhone 18, was dann rausfällt. Und das iPhone 17 ist ja jetzt schon sozusagen in Anführungszeichen rausgefallen. Es unterstützt natürlich Apple Intelligence, aber eben nicht das neue lokale Modell oder das größere lokale Modell.
Naja, und haben die Abteilungen miteinander geredet? Wissen die, dass das neue Standardtelefon da halt rausfällt? Ja, ist das so? War das so geplant? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich wäre ein sinnvoller Schritt gewesen, die Pro-Geräte auf 16 hochzubringen und halt die kleinen Geräte auf 12 hochzubringen. Aber wenn es da halt hakt, dann halt auch nicht. Und wenn die Preise dafür für die Telefone halt nicht besonders hochgehen und halt nicht diese 20% hochgehen oder so, vielleicht auch okay. Vielleicht auch, das wird sich zeigen, wie sie das dann diesen Herbst mit den Pro-Geräten irgendwie zeigen. Und halt natürlich das Foldable, was sowieso schon klar ist, dass das teuer wird. Und jetzt halt noch mehr. Und das sei auch, wo ist die Schmerzgrenze für das Foldable? Abgesehen von den Leuten, so Ölscheich und sowas, wo es wurscht ist.
Ja, da gibt es auch nicht so richtig viele von den Ölscheichs.
Sicher?
Vermutlich.
Ja, ich meine, das Foldable ist, wir erwarten das ja in einer Preisklasse, wo es wahrscheinlich wirklich egal ist. Also macht das einen Unterschied, ob das 2000 oder 2500 kostet? Ich weiß es nicht. Also sagt jemand, ich kaufe das für 2000, aber für 2500, das ist dann viel zu viel. Das ist mir unklar. Ich meine, klar, irgendjemand wird es da geben, der es sich dann nicht kauft, aber ich weiß nicht, ob es halt einen großen Unterschied macht. Auch für 2000 Euro wäre das schon in der Preisklasse, in der halt nicht mehr viele mitgehen am Schluss.
Ich habe ja diesen Dummy hier und je mehr ich mir den anschaue, so gerade zusammengeklappt, er sieht halt so ein bisschen klein und dick aus. Ja? Und das ist so ein bisschen wie der Fat Nano. Damals, der iPod, der so ein bisschen unförmig war. Der war nicht schlecht und so, aber der hat halt ein bisschen komisch ausgeschaut. Und das sieht auch so ein bisschen klein und dick aus. Ich bin nicht sicher, ob das, wenn das jetzt so ein Statussymbol-Telefon ist, wo alle sehen sollen, aha, du hast das teure Neue gekauft. Aber dann ist es klein und dick. Ist es dann trotzdem so attraktiv?
Klein und dick ist sehr attraktiv. Sag ich persönlich aus
Nee, aber du weißt ja, was ich meine.
Ja, nee, es ist auch eine berechtigte Frage. Ich meine, so viele Fragen rund um dieses Foldable und die Kompromisse, die man dafür eingehen muss, dass man dann das erste Apple Foldable zumindest hat, das ist, glaube ich, eine eigene Debatte. Und die Frage halt, was es überhaupt dann am Schluss auch softwareseitig für Clues bietet und Vorteile und wie offen Apple das oder wie frei flexibel Apple dann sein Foldable-Betriebssystem gestaltet. Wir sind jetzt ja sehr nah dran. Es fühlt sich schon sehr greifbar an, dieses Foldable. Und zugleich fühlt sich es auch nach auf jeden Fall sehr herben Kompromissen an. Und einer davon ist sicher auch der Preis, plus dann der ganze Rest, den sie dann noch drumherum basteln müssen.
Jetzt war auch immer die Frage, so sollte Apple nicht sein eigenes RAM bauen? Wenn sie sowieso mit ihren eigenen Chips bauen, sollten sie nicht auch eigenes RAM bauen? Und so wie das aussieht, wahrscheinlich nicht so schnell, dass sie da irgendwie der restlichen Branche davonlaufen könnten, weil Apple braucht ja nicht irgendwie Larifari-RAM, sondern schon auch das schnellste Beste, was sie jetzt kriegen können. Und bis sie den Prozess, und sie haben ja keine Fab, du bräuchst ja erstmal wahrscheinlich schon die Fab, damit du das irgendwie sinnvoll baust. Und die haben sie nicht. Das wäre wahrscheinlich das Nächste, was sie vielleicht angehen könnten. Ich habe neulich gesagt hier so, wieso nicht eigentlich schmuggeln? Schmuggeln wäre doch ganz interessant für China wegen Dings. Jetzt haben sie irgendwie so eine ganze ASML-Anlage. Ist verschwunden. Ist so groß wie ein Schiffscontainer. Kostet ein paar Milliarden Dollar. So hups, weg. So, irgendwo in China gelandet. Wir wissen nicht wo.
Ach krass.
Ja, was hatte ich gesagt, was geschmuggelt wird? Irgendwie irgendwelche anderen Sachen. Aber du kannst natürlich, wenn du genug Grafikkarten, hatte ich gesagt, ne? Aber so einen ganzen Schiffscontainer voll mit ASML-Zeug zu klauen, ist halt auch geil. So, also ich meine, wenn alles egal ist und der deutsche Zoll keinen Stempel drauf geben muss, dann geht das wahrscheinlich.
Das wäre irgendwo noch so ein Bernsteinzimmer daneben aufgetaucht. So ein bisschen ASML-Maschinen drinstehen. Ja, ist faszinierend. Also, das ist ja, das sind natürlich jetzt Sachen, die haben ja praktisch überhaupt keinen Geldwert mehr, sondern so einen immateriellen Wert, dass du halt einfach die Technik in die Finger bekommen musst und schauen musst, dass du dann da irgendwie deine eigenen Prozesse hinbekommst. Und das ist natürlich lustig, dass Apple da so in diesem ganzen Machenschaften und in diesem geopolitischen Konstrukt auch einfach mit drin hängt. Durch diesen ganzen Lieferkettenaufbau in China, durch dieses extreme Know-how, was da transferiert wurde, durch die Strategie, die Sachen eben nicht wirklich selbst machen zu wollen, aber doch die Kontrolle zu haben und halt die ganzen Gerätschaften dann in diese Produktionsstätten zu stellen, aber die eigentlich nicht so richtig selbst zu besitzen, aber trotzdem natürlich irgendwie zu bezahlen und auszustatten. Das ist schon eine ziemlich wilde Geschichte.
So, und wenn jetzt das irgendwie, sagen wir mal, Apple kriegt jetzt Zugriff auf diesen chinesischen Zulieferer, der irgendwie RAM liefern kann, dann müssten sie auch darauf ihren Prozessor, wo das rein soll, irgendwie anpassen, weil nicht jedes RAM kannst du da direkt draufkleben, sondern das muss auch entsprechend angepasst werden. Das dauert auch wieder. Das geht alles nicht von heute auf morgen. Das sind langwierige Prozesse, so Hardware ist hart. Und da kannst du nicht einfach ein Update liefern, sondern der Chip muss halt wirklich da drauf, mit dem jeweiligen Prozess draufgeklebt werden, dass das funktioniert. Für diese ganzen Prozesse brauchst du auch diese ganzen Rohstoffe, die aus Öl gewonnen werden. Wenn weiterhin Rohöl ein Problem ist, dann hast du wieder ein Problem, dass du da das nötige Grundmaterial nicht herbekommst. Das ist alles, weil auch natürlich Trump sagt ja hier Waffenstillstand und schmeißt mehr Bomben und das ist natürlich jede Woche das ist der gleiche Quatschkreislauf, dass halt dann weiterhin das Öl dort stockt und das kann halt nochmal, das könnte auch zu einer neuen großen Chipkrise führen und dann ist halt RAM kein Problem mehr, weil es gibt dann nichts mehr.
So. Ja, ja.
Dann sind wir wieder an dem Punkt wie vor ein paar Jahren und dann ist halt, das haben wir ja gesehen, dass so irgendwie die Chips fürs Autoradio, wenn die fehlen, dann kannst du das Auto nicht verkaufen. Und so ein Zeug. Ich meine, VW, okay, können vielleicht sowieso keine Autos mehr verkaufen, weil sie dies gefeuert haben und gesagt haben, wir versuchen das mit dem, das ist auch sehr guter Tweet so oder sowas. Erst einmal, die Lobbyarbeit hat funktioniert, Firma geht pleite. So.
Ja, man kann fast gar nicht mehr drüber lachen, weil es schon ein bisschen traurig ist.
Naja.
Mit Ansage.
Ja, natürlich mit Ansage.
Ja.
Und, da könnte man so unfassbar viel machen. Man könnte so von heute auf morgen so viel an Ölverbrauch einschränken. Und Aber du klebst halt hier E-Kennzeichen auf die Hybriden drauf.
Ja, natürlich. Ja, diese ganze Hybriden-Diskussion. Ich meine, die brauchst, wenn du die wieder aufmachst, da kommt dann sicher wieder irgendwer raus, der sagt, ja, aber ich muss doch auch mal 800 Kilometer fahren jeden Tag.
Kannst du ja.
Mir fehlt da ganz oft inzwischen schon die Energie, wenn mir wieder jemand solche Geschichten erzählt, dann zu sagen, pass mal auf, lass uns das mal genau anschauen.
Fragt der Chat, liegt das nicht an den Kunden, die auch die Verbrenner kaufen? Ja, die kaufen die schon, aber die sind ja auch missinformiert. Das ist ja auch so ein Ding, dass die Märchengeschichten, dass die leider hängen bleiben. Und dann ich sehe auch jetzt wieder so die Incentives von den, auf welche Modelle geben die Autohersteller die Rabatte auf die Verbrenner, weil davon haben sie jetzt mehr im Lager stehen, weil es Benzin teuer ist. Jetzt in ein paar Tagen endet der fantastische Tankrabatt. Was wird passieren? Wir rätseln alle.
Ich meine, das ist das nächste Fass, was man aufmachen könnte. Aber dann
ein Ölfass
dann
sogar.
Ölfass, wo man dann Blutdruck bekommt. Es liegt sicherlich auch damit zusammen, was Leute kaufen. Ich habe jetzt hier in der erweiterten Familie schon wieder jemanden, die das eigentlich verstanden haben und sich jetzt einen Verbrenner bestellen. Wo ich danach so, was? Und klar, wenn du nur die Anschaffungskosten dir anschaust, dann mag das schon sein, dass das jetzt das teurere Auto ist. Aber wenn wir uns die Spritpreise angucken, dauert es halt nicht lang, dass es nicht mehr das teure Auto ist. Aber solange wir dann wieder Eigentümergemeinschaften haben, die dann sagen, ja, nein, eine Wallbox kommt uns nicht in die Tiefgarage, sonst brennt ja die ganze Tiefgarage, dann musst du dir halt vielleicht doch überlegen, ob es Sinn für dich macht, dir ein E-Fahrzeug in den Keller zu stellen.
Naja, dann müsste halt, was müsste dafür auf der Straße rumstehen? Mehr Ladesäulen müssten da rumstehen. Da müsste die Polizei, wenn die zugeparkt sind, diese Autos sofort in die Schrottpresse stecken.
Das wäre ziemlich gut.
Ja, ich macht mich zum Bürgermeister und ich mache so ein Schrottpressenauto, was einfach rumfährt und blockierte Ladesäulen befreit.
Ja, nächste Kampagne sollten wir mal vorbereiten.
Mhm. Werde ich halt nicht gewählt, aber egal. Ja. Nee, das mit dem RAM und den Rohstoffen, das könnte noch schlecht ausgehen. Und da kann auch, also wenn jetzt Tim Cook irgendwie weiterhin für Trump zuständig bleiben sollte, wonach das jetzt vielleicht auch aussieht, wenn es halt kein Öl gibt, gibt es halt kein Öl und dann gibt es halt keine Chips und dann kann sie halt zumachen. Und dann gibt es halt auch, dann ist halt auch der ganze restliche AI-Hype erstmal vorbei, wenn die keine neuen Grafikkarten bekommen, von niemandem.
Hm.
Und dann vielleicht führt es auch zur Beruhigung dann wieder. Wenn niemand mehr das High-Bandwidth-RAM für die Grafikkarten nachfragt, dann kann Micron wieder umstellen auf normales DDR5 oder was das ist. Und dann haben sie wieder genug für ihre Mac Studios. Oder auch nicht. Wir wissen es nicht. Gut. Die andere Sache, wo das natürlich auch reinspielt, ist so der ganze restliche Consumer-Electronics-Blödsinn, wo auch überall ein kleiner Computer drin ist mit 2, 4, 6, 8 GB RAM. Oder 9 sogar. Und jetzt ist der GTA 6-Preis angesagt worden. Es sind übersichtlich $80, was auch echt wurscht ist. So, das ist, die machen ihr Geld hinterher mit den In-App-Käufen und sowas. Aber jetzt $80 für GTA wäre überhaupt kein Ding. Würde ich sofort vorbestellen. Nummer 1, vorbestellen von einem Download-Code. Ich verstehe es nicht. Also so.
Ja.
Nee, die müssen ja auch irgendwo gelagert werden. Und das muss man ja vorhalten. Aber muss man schon wissen, wer das kaufen möchte.
Nicht sicher. Nicht sicher, was da der Dings ist. Aber weil man es schon immer so gemacht hat, oder? Weil ansonsten halt irgendwann die DVDs ausgegangen wären. Jetzt ist die Frage, wie groß ist GTA 6? Man weiß es noch nicht. Der Download wird riesig sein. Wie viele Blu-rays wären das am Schluss? Und natürlich gibt es eine Handvoll von Konsolen, die kein Laufwerk mehr haben. Und du musst dann sowieso auch, was auch witzig ist, du musst ja dann dieses Storage für dieses Riesenspiel auch in deiner Konsole haben. Dann musst du auch wieder die Storage für das Ding kaufen. Ja. Wenn du überhaupt die Konsole herbekommst.
Ja.
Weil jetzt sagen auch die Analysten, wenn GTA so ein Hit wird, wie es wahrscheinlich wird, dann werden auch zu Weihnachten die Konsolen knapp sein. Und wenn du halt die Konsolen nicht hast, dann kannst du auch dein GTA nicht verkaufen. Deswegen vielleicht auch jetzt den Vorverkauf starten, damit du dann schon auf deinem Code sitzt und keine Konsole hast, so wie ich dann. Weil mache ich jetzt den gleichen Fehler wie mit der Klimaanlage und warte bis ins vierte Quartal? Oder beiße ich jetzt in den sauren Apfel und kaufe mir jetzt eine PS5 Pro? Weil die sind jetzt bei 1.000 Euro, genau wie die Steam-Maschine. Die gebrauchten PS5 Pro sind auch bei 1.000 Euro knapp. Das ist nicht viel weniger, weil die Leute, die noch billig gekauft haben, die jetzt verscherbeln.
Ja, das ist schon bitter.
GTA 6 wird ein Hit, oder?
Wird wahrscheinlich trotzdem ein Hit, ja. Also es ist schwer vorstellbar, dass es keiner wird, muss man ja sagen. Außer wer weiß, was da noch jetzt passiert. Aber ich glaube, meine Leute werden schon ziemlich verkretzt sein. Also der Gaming-Markt, schade, dass Alex heute Abend nicht hier ist. Der hätte da sicher auch was zu erzählen. Das ist schon ziemlich wild. Also ich bin ganz froh, dass ich, bei mir ist ja GTA wäre mit noch eskalierenden Preisen versehen, weil ich mir auch den Fernseher noch dazu kaufen müsste. Also ich hätte immer noch was zusätzlich, was ich dafür bräuchte, ja, um das komplette Setup zu kaufen. Ja,
du kannst in die Vision Pro streamen.
Oh, ja. Ja, das, die, sogar die ist teurer geworden. ja, also das ist schon schmerzhaft. Also ich weiß auch nicht, bin gespannt, was das mit Gaming, der ganze Gaming-Sektor, also auch diese Hardcore-Gaming-Fraktion, die hat es ja mit KI, glaube ich, sowieso nicht so. Das scheint ja, da ist ja so ein ganz harter Gegentrend, hat man das Gefühl. Das sind ja auch die Diskussionen so über die Kennzeichnung, was ist da Spiele, wie viel ist da KI bei den Spielen und wie wird das gekennzeichnet, und dann Leute extrem wollen nicht, dass da irgendwie KI-generierter Krempel in ihren Spielen drin ist. Und dann kommt jetzt halt diese ganze Geschichte, dass Nvidia natürlich irgendwie mit Gaming gar nicht mehr viel am Hut haben will oder gar nichts. Und alles teurer wird, weil halt KI, also das, ich weiß nicht genau, worauf wir da im Moment eigentlich zusteuern, aber das ist schon ziemlich extrem. Und es ist ja nicht so, als wären das irgendwie nur 5 Leute. Also ich meine, Gaming ist ja eine riesen Kiste. Das darf man ja auch nicht einfach vergessen.
Da ist natürlich jetzt auch eine große ausgebaute Basis von Gaming-PCs, die schon rumstehen, die auch nicht schlecht werden. Und viele von den Spielen, jetzt vielleicht GTA, weiß ich nicht, was dann irgendwann die PC-Voraussetzungen sein werden, aber wenn das auf einer PS5 Pro gut läuft, dann läuft das wahrscheinlich auch auf jedem halbwegs aktuellen Gaming-PC anständig, würde ich mal vermuten, wenn das dann irgendwann kommt. Aber normalerweise ist ja der GTA-PC-Release viel später als der Konsolen-Release gewesen, bisher immer, ne? Und also ich denke schon, dass grundsätzlich für Gaming irgendwie genug Dingens da wäre, aber also installierte Hardware-Basis. Aber wie es halt da weitergeht, wenn jetzt Xbox steht so ein bisschen schief da und wackelt so ein bisschen. Die wissen nicht so recht, was sie mit sich anfangen sollen, ob sie es irgendwie retten können, wenn sie Copilot reinkleben. So, nicht. Wahrscheinlich ja, nicht. Ja.
Definitiv. Doch. Dann wird da wieder ganz hardcore gespielt.
Und das, glaube ich, ist wahrscheinlich schwierig. Ist natürlich es gibt auch so eine Slopwelle an Spielen irgendwie, aber das ist, du musst ja schon auch für ein Spiel, wenn das mehr als 5 Minuten irgendwie hergeben soll, musst du ja auch einfach Content produzieren und drüber nachdenken, wie das funktioniert. Und jetzt, wie lang ist die Story von GTA 6, wissen wir noch nicht, aber das ist ja einfach nur die Main Story durchspielen von GTA 5 ist ja schon eine große Geschichte. Also das ist, bist du schon lange beschäftigt und so. Ja. Ich habe ich habe auf der PS4 habe ich nicht so irre viel gespielt. Ich habe ein paar Sachen probiert. Die waren mir dann aber auch teilweise, habe ich den Namen wieder vergessen. Ich kann es mir nicht merken. Dieses Indiana Jones-eske Spiel, Abenteurerspiel, habe ich mal angefangen. Hat mich nicht richtig gefesselt. Dann habe ich das Katzenspiel mit, wo die Katze den Rucksack auf hat, was sehr niedlich war, gespielt. Aber das hat halt nur so, der Gag war halt, dass die Katze einen Rucksack anhat. Und das hält halt aber keine 10 Stunden, sondern nur so eine. Und dann ist auch wieder gut. Und ich habe noch rumliegen jetzt hier The Last of Us. Das wollte ich noch spielen. Aber ja, Uncharted ist es, danke. Last of Us wollte ich noch probieren. Da ist ja wahrscheinlich auch, das soll ja gut sein, habe ich gehört. Weiß nicht. Leo, wenn du jetzt einen Fernseher hättest, meinst du, du hättest auf der PS4 noch irgendwie mehr Spiele gekauft und gespielt?
Also The Last of Us und Uncharted, ja? Ja, also die waren natürlich bei mir auch noch Kandidaten, die ich mir, glaube ich, ganz gern doch mal angeschaut hätte. Gerade The Last of Us, ist, glaube ich, sicher was spielenswert ist. Mir ist letztens so eingefallen, dass eigentlich nett wäre, sich nochmal bei Red Dead Redemption auszutoben. Das hatte schon seinen eigenen Reiz, dieses Spiel. Und du konntest ja da auch unglaublich viel machen und unglaublich viel Zeit damit einfach verbringen, dich durch die Gegend zu bewegen.
Da hat mich zum, habe ich auch probiert, Red Dead Redemption, was war das? 2 wahrscheinlich?
Ja.
Und mir sind einfach, stellt sich raus, Pferde zu langsam. Es ist einfach bocklangweilig, diese Gäule da ewig durch die Prärie zu reiten.
Das ist ja überraschend.
Das war tatsächlich ein Manko, an das ich mich auch erinnern kann, weil da ist ja wirklich, also dadurch, dass die Fläche dieses Spiels so unfassbar groß ist, und da hat natürlich GTA den deutlichen Bonus, sich mit viel mehr Fortbewegungsmitteln deutlich schneller bewegen zu können. Das, ja, also das ging mir auch so, aber da waren schon auch viele sehr gute Sachen drin, muss man sagen, so dass ich das, glaube ich, doch gern nochmal ausprobiert hätte, dem nochmal eine Chance gegeben habe. Also wenn ich mir doch nochmal einen Fernseher kaufen würde und dann die PSP 4 da wieder drunter stelle und dann schaue, ob die startet und Sachen macht, dann würde ich mir wahrscheinlich auch nochmal Red Dead Redemption auch nochmal anschauen zumindest. Aber wahrscheinlich wäre mir dann früher oder später, wird es mir vielleicht auch wieder zu langweilig.
Ja. Und jetzt, wann kam die PS4 raus? Das ist ja auch schon nur 1-2 Jahre her. In dem Zeitraum sind jetzt halt wie viele so richtig Must-Have-Supertitel irgendwie rausgekommen? Unter 10, würde ich
ja,
mal sagen.
Ja, ja, das ist nicht so viel. Das ist nämlich der Witz an der Sache. Also jetzt wie wirklich so die wirklich extrem, also da gibt es sicher auch hier, Alex, wirst du wahrscheinlich wieder eine ganze Reihe an Titeln. Also wahrscheinlich gab es extrem viel Spielenswertes, aber so die absoluten Highlights sind, glaube ich, dann doch relativ überschaubar geblieben.
Naja, also 13 Jahre alt ist sie jetzt, die PS4. Und in dem Zeitraum, natürlich gibt es so Hardcore-Gamer, die alles spielen, hunderte Spiele und den ganzen Tag davor hängen, aber wir haben auch schon festgestellt, Leute haben halt außerhalb manchmal auch noch ein Leben und einen Job und solche Sachen und haben halt nicht so viel Zeit zum Gaming.
Leben, Job.
Manche auch nicht. Ne? Also Chat sagt auch, Last of Us ist, ohne zu übertreiben, eins der besten Spiele, die er je gespielt hat. Und gibt möglicherweise, also man kann vielleicht daran ablesen, dass da eine Fernsehshow draus geworden ist, dass da vielleicht auch in der Story was drinsteckt. Das GTA ist zum Beispiel nie ein Film geworden, weil da an der Story nicht so viel drinsteckt, möglicherweise. Es ist halt rumfahren, schießen, Sachen überfallen, was lustig ist, was Spaß macht. Aber ja, und jetzt mal schauen, das ist natürlich, das Setting Florida gibt wahrscheinlich sehr viel her, weil einfach Florida Florida ist. Und wenn das jetzt irgendwie gut aussieht und man hat ein paar Screenshots gesehen und den Trailer und das Zeug. Ich bin eigentlich schon gehypt, aber ich bin eigentlich nicht dafür bereit, jetzt einen Tausender auszugeben. Mhm. Natürlich könnte ich die PS5 dahinterher wieder verkaufen, aber ist doch auch dumm.
Was ist denn aus diesem ganzen Cloud-Gaming-Scheiß geworden? Da sind jetzt AI-Rechenzentren drin, vermutlich.
Wahrscheinlich. Nee, ich weiß nicht, ob das, also für GTA wird es wahrscheinlich gehen. Das ist nicht so latenzabhängig, ein bisschen vielleicht. Aber es ist auf jeden Fall auch nicht optimiert für Cloud Gaming. Naja. Gut. Wenn ihr möchtet, würde ich euch einladen, mal Bits und so Punkt Plus zu besuchen, euch ein Bits und so Plus zu klicken. Dann kriegt ihr Zugriff auf den Plus Podcast, auf den Real Life und könnt hier im Chat dabei sein, zum Beispiel auf YouTube. Und wenn ihr das nicht möchtet, wenn ihr sagt, ich habe keine Zeit, ich habe einen Job, ich habe ein Leben, dann könntet ihr auch einfach dort mit Apple Pay direkt einen beliebigen Betrag einwerfen oder mit einer SEPA-Überweisung. Könnt ihr euch selber aussuchen, vielleicht einen Dauerauftrag sogar, wenn ihr sagt, okay, ich möchte x Euro jeden Monat, jedes Vierteljahr einwerfen, das wäre ganz fantastisch. Da gibt es alle Möglichkeiten auf bitsundso.plus, könnt ihr reinschauen und euch natürlich das Plus klicken. Wenn ihr das auf der Website klickt, dann ist das einen Tick günstiger als in der iOS-App, weil in der iOS-App kommt nochmal der Aufschlag für Tim Apple drauf. Der möchte das gerne so.
Wie ist denn das? Müssen wir jetzt da bald John Apple sagen? Da weiß ich nicht, ob ich da mitkommen kann.
Ja, oder halt Johnny Appleseed, möglicherweise. Wo im Chat fragt, wo das meiste bei mir ankommt, ist über die SEPA-Überweisung. Aber die Gebühren für den Apple Pay-Klick sind auch nicht hoch. Das ist okay. Das ist, wenn es jetzt irgendwie nur 1 Euro ist, dann ist natürlich die Gebühr höher, als wenn es 10 sind. Ja, weil irgendein Grundbetrag da jeweils runterkommt. Aber das ist tatsächlich sehr schnell gemacht. Also herzlichen Dank an alle, die hier unterstützen, die auch jetzt die Preiserhöhung neulich mitgemacht haben, weil das ist der Punkt, wo so das Ding sich trägt. Weil heute haben wir zum Beispiel kein Sponsor wieder drin. Deswegen brauchen wir die Unterstützung von den Hörern, von euch. Das wäre also sehr fantastisch. Bits und so, Punkt Plus, herzlichen Dank an alle, die das tun. So, wo machen wir weiter? Der German hatte noch drin, dass der Chef von Apple Vision Pro und dem mythischen Apple Ray-Bans zu OpenAI gewechselt ist. Der möchte wieder mit Johnny zusammenarbeiten.
Wahrscheinlich.
Ist das ein Problem? Oder, weil wir haben jetzt auch gesehen, bei Apple sind ja sehr viele Leute weggelaufen zu Meta und zu OpenAI und sonst wohin. Und sie haben jetzt trotzdem irgendwie ein bisschen ein AI-Produkt in der Beta am Start. Es hat irgendwie doch funktioniert.
Ja.
Kriegen sie auch ein neues Vision Glasses, Meta Ray-Ban, was auch immer Produkt zustande, wenn der Chefe geht? Oder wieso geht der? Hat der einfach nur Bock auf mehr Geld oder will der die Welt verändern oder hat der keinen Bock mehr auf die Vision Pro, weil die so auf der Stirn drückt?
Ja, ich meine, das ist ja eine Diskussion, die wir jetzt schon an der einen oder anderen Stelle geführt haben mit Leuten, die bei Apple Schlüsselpositionen verlassen haben. Und das ist wahrscheinlich auch, kann durchaus natürlich ein Problem sein. Wir haben auch gesehen, dass bei Apple natürlich irgendwie mehr oder weniger das komplette KI-Team abgesprungen ist. Aber das war halt auch das KI-Team, was nicht geschafft hat, offensichtlich diese Sachen umzusetzen, die sie ursprünglich halt 2024 vorgestellt haben. Und da hat es wahrscheinlich nichts ausgemacht, dass die abgesprungen sind, weil sie sowieso parallel da sich was Neues, komplett Neues aufgebaut haben. Jetzt ist natürlich die Frage im Kontext von Hardware und dieser Entwicklungsarbeit an neuer Hardware, was das halt langfristig bedeutet, wenn da Schlüsselpersonen auch lieber bei OpenAI arbeiten oder ja, zumindest in dem Kontext von irgendwie Johnny Ive und dem, was da auch immer an Hardware für OpenAI gerade gebastelt wird. Und da sind ja einige. Also ich meine, wir wissen ja sowieso, dass natürlich Johnny Ive da einen ganzen Berg an Ex-Apple-Leuten um sich geschart hat und dann auch ein hochkalibriges Team hat. Also die ist natürlich sehr spannend ja nach wie vor auch, was die am Schluss da überhaupt für Hardware rausbringen und was die dann kann und was die soll und was überhaupt deren Sinn und Funktion und Ziel ist. Aber ob jetzt diese ich finde es ein bisschen schwierig, Einzelpersonen, die Apple verlassen, als großes Problem zu sehen. Ich meine, wir sehen ja insgesamt, dass jetzt im Moment natürlich auch bei Google, dann sind halt irgendwelche zentralen Forscher, die halt an Gemini gearbeitet haben, gehen dann zu Anthropic oder zu OpenAI und dann fragst du dich natürlich, okay, was bedeutet das halt bei Google für die Weiterentwicklung von Gemini und so weiter? Und da haben wir dasselbe Spiel in einer anderen Form, wo im Moment natürlich einfach wahrscheinlich es spannender ist, für Anthropic oder für OpenAI zu arbeiten, wenn du halt irgendwas Neues machen willst oder irgendeine Vorstellung hast, irgendwie die Welt völlig auf den Kopf zu stellen, als dann halt bei Apple an Produkt XY zu schrauben, wo du halt einen Riesenkonzern, und dasselbe gilt ja für Google, wo du irgendwie halt einen alteingesessenen Riesenkonzern hast, der sich halt in seinen alteingesessenen Weisen bewegt und vielleicht auch so ein bisschen den Anspruch der Weltverbesserung und Weltveränderung auch so ein bisschen so, ja, wir wollen eigentlich auch die Welt verändern, aber eigentlich wollen wir auch einfach nur Geld verdienen und sehr viel Geld verdienen und hier noch ein bisschen Geld verdienen und hier noch ein bisschen mehr.
Das Potenzial ist natürlich bei Anthropic und OpenAI sehr hoch, dass wenn man dort anfängt und seine Aktienpakete bekommt und der Börsengang irgendwie demnächst erfolgreich über die Bühne geht, dass da sehr viel Geld rausspringt, sehr viel mehr, als was du jetzt mit langweiligen Apple-Aktien schieben kannst. Was natürlich, wenn du lange dort bist, jetzt auch sehr gut ist und so. Aber die sind alle reich. Aber die jetzt mit den Aktien bei OpenAI und Anthropic, das könnte natürlich, ich sage deswegen, wenn es gut geht, das könnte natürlich auch spektakulär schief gehen.
Klar.
Ja, weil diese Börsengänge sind natürlich immer ein bisschen ein Gamble. Und jetzt hat halt SpaceX schnell vorgelegt mit dem Börsengang. Und da ist, also weil eben auch der Chat gesagt hat, die Rechenzentren im All und sowas, was Elon da verspricht. Man weiß ja, was man auf seine Versprechen geben kann, so im Großen und Ganzen. Wenn er sagt, wir liefern dieses Auto wahrscheinlich im nächsten Jahr, dann passiert das nicht. Mhm. Wenn er sagt, wir schießen Rechenzentren ins All, ist eine sehr hohe Chance, dass es einfach nicht passiert. Einfach nie. Es bleibt dann so ein Versprechen, was irgendwie über dich hinwegfliegt die ganze Zeit. Und deswegen, man kann halt nichts drauf geben. Vermutlich eine Fantasie und bleibt es auch. Weil immer gesagt wird, man könnte die Rechenzentren im All nicht wegkühlen, hatte Scott Manley ein sehr schönes Video, wo er vorrechnet, dass das wohl gehen würde. Das Kühlen wäre jetzt nicht das Problem. Alles andere schon. Ja, also man bekommt diese Menge an Energie schon weggekühlt, aber allein Service ist schwierig und es ist einfach teuer, die hochzuschießen. Und das ist definitiv, also nein. Ja. Nein, wahrscheinlich nein.
Ja.
Und wie das dann halt ausgeht, wenn jetzt quasi sehr viel Geld fließen würde in Aktiengänge, Börsengänge von OpenAI und Anthropic, die natürlich jetzt auch, haben wir gerade gesehen mit dem Mythos und Fable, wo Trump die Finger drauf hält, jetzt mit GPT 5.6 ebenso. Das ist ja alles nicht ideal.
Hm.
Und wie das dann international verwendet werden kann oder darf oder soll und wer dafür zahlen kann, darf, soll, alles unklar. Und halt alles in der Regierung höchst korrupt. Ja, also das, was willst du machen?
Ja, diese sehr gute amerikanische Regierung.
Und die wird auch nicht besser. Also auch was danach kommt, wird nicht besser.
Ich befürchte leider dasselbe, ja.
Ja. Also schau mal, was da noch passiert und ob jetzt wir deswegen irgendwas an. Ich habe nochmal diese Geschichte mir angeschaut mit Johnny Ive und dem Ferrari und so. Und da gibt es ein Interview von einem Ferrari-Typen, wo er sagt, dass er mit seinem Team irgendwie, ich habe es vergessen, 4 Monate oder so bei Johnny in San Francisco war. Und hat Johnny ganz lange nachgedacht und hat ihm gesagt, so macht ihr das. Und dann sind sie nach Hause, nach Italien und haben das so umgesetzt. Mhm. Aber Johnny ist da nicht den ganzen Tag da gesessen. Und hat der hat den ein Design irgendwie verkauft, was er sich erinnern konnte vom Apple Car. Und hat gesagt, mach mal.
Was aus so Papier gekritzelt. Ja. Aber so sieht der ungefähr aus. Also,
Und irgendwie im Ferrari hat jetzt auch den Chef-Marketing-Typen gefeuert, weil sie nicht zufrieden waren mit der Einführung von dem Luce.
Oh.
Ja, was bedeutet das? Also sie mussten auch dementieren, dass sie irgendwie diese bevorzugte, es gab ja das Gerücht, du musst einen Verbrenner-Ferrari kaufen, damit du den Luce kaufen darfst. Ah, ja. Haben sie gesagt, nee, das ist, nee. Musst du nicht, muss gar nicht.
Musst du nicht, ja, kannst du kommen und den kaufen, wenn du willst.
Also vielleicht ist das nicht so gelaufen, wie sie wollten. Aber das Ding mit Johnny, ist denn Johnny jetzt Tag ein, Tag aus mit dem OpenAI-Device beschäftigt?
Ja, das ist eine gute Frage.
Und redet der den ganzen Tag mit seinem Freund, besten Freund Sam Altman in dieser Bar? Oder hat der nur aufgemalt, so sieht das aus und fertig, mach mal.
Ja, das ist tatsächlich eine gute Frage, weil die Frage ist ja wirklich, ob er überhaupt da Bock drauf hat, irgendwie an einem Projekt nochmal in dieser Form zu arbeiten, wie früher an Apple-Hardware, wie er das wahrscheinlich über Jahrzehnte am Schluss bei Apple, für Apple gemacht hat, mit Apple-Produkten. Und danach hat man ja den Eindruck, dass er sehr viele verschiedene Sachen machen wollte und sich da auch fröhlich ausgetobt hat. Wir haben ja über allerhand sehr lustige Produkte schon gesprochen, die da aus Johnny Ive rausgefallen sind. Die Clownsnasen und Weihnachtsbäume und rote Mac Bros und der ganze, sehr lustige Sachen, die da kamen. Und Knöpfe und was er alles gemacht hat. Aber das wirkte eben auch so, als hätte er eben Lust, sich an sehr vielen verschiedenen Projekten da auszutoben, anstatt sich da auf so eine Schiene wieder einzuschießen und dann nur über diese eine einzige, nur über so ein Produkt nachzudenken. Oh, deshalb kann ich mir das, sehe ich das auch nicht so recht, dass er das wirklich nonstop macht. Ich meine, dafür scheint dann der Rest des Teams wahrscheinlich da, die ja eben natürlich auch eben Ex-Apple-Leute sind und vielleicht sind die da natürlich auch dann ins Tagesgeschäft involviert und müssen das voranbringen und Johnny kommt dann ab und zu mal vorbei und sagt, ja, das ist okay, das ist nicht so gut.
Und wenn halt, wenn das Gerücht stimmt und OpenAI möchte ein billiges Smartphone irgendwie mit Qualcomm-Stein oder Broadcom oder was das war, irgendwie bauen und verkaufen, das braucht ja keinen Johnny, vielleicht außer dem Design, weil wenn du jetzt zu Broadcom, Qualcomm, ich hab's vergessen, irgendwie hingehst und sagst, mach mal irgendwie so ein White-Label-Smartphone, dann kriegst du das ja von denen. Mhm. Dann ist ja das Batterie und Display und Kram, kriegst du ja so von denen aus China fertig geliefert, ja. Das und gut ist. Oder, und das ist ja nicht Johnnys Stärke, ist halt so, als er Software-Chef war, haben wir gesehen, was da bei Apple rausgekommen ist. Mhm. Also, wenn er halt die fantastische Design-Idee hat für die Hardware, okay, cool. Aber wenn er keine Idee hat, wie dieses mythische Gerät dann tatsächlich interagieren soll mit den Usern, dann ist es vielleicht auch, dann ist es halt nur hübsch. Sieht gut aus, dann sieht halt nicht so. Wir haben letzte Woche haben wir über diese Snap-Brille gesprochen, die halt fett und riesig aussieht. Wenn die jetzt die von Meta irgendwie, den dann kommen sollte, oder die von Apple kommen sollte, wenn die sehr viel besser aussieht, aber halt auch keine gute Interaktion, ist ja auch wurscht. Wenn du jetzt eine Vision Pro hast, die aussieht wie eine Meta Ray-Ban, was ist gewonnen?
Oh ja, das wäre schon ein interessantes Produkt. Also ich meine, wenn du das abbilden könntest in einem Ray-Ban-Gehäuse, wäre das natürlich schon ziemlich cool. Ich glaube, da wäre schon einiges geworden. Es fehlt natürlich immer noch ein ganzer Berg an zusätzlichen Elementen, um das zu so einem absoluten Must-Have zu machen. Aber wenn du die Technik wirklich in irgendwie so ein 500-Euro Ray-Ban-Brillengestell bringen könntest, das glaube ich, würde es auf jeden Fall deutlich interessanter machen und natürlich auch deutlich massenkompatibler. Und dann könnte man sich halt fragen, ob da irgendwo die perfekte Schnittmenge entsteht, um vielleicht doch Sachen dann softwareseitig rauszubringen, die da interessanter sind. Aber ja, ich meine, wenn wir nochmal zu OpenAI zurückkehren, eins der Basisgerüchte rund um das Ganze ist ja natürlich, dass sie an einer Art von Produkt arbeiten, die als Haupteingabemethode Sprache und Ausgabemethode, also wo du die ganze Interface-Seite praktisch ausklammern kannst, weil du vielleicht nur irgend so einen Blob hast, der sehr schön aussieht, mhm, und den auf deinen Schreibtisch stellst oder mit dir rumträgst und der dir trotzdem dann über Sprache und Interaktion per Sprache vielleicht irgendeine Form von Mehrwert liefert. Also ich meine, die Bausteine, da ein Produkt drum zu bauen, sind ja definitiv vorhanden. Ich meine, ich glaube, das weiß jeder, der die Dinger benutzt, dass du inzwischen, glaube ich, dass wir so weit sind, dass da ein Produkt bei rausspringen könnte. Löst natürlich ganz viele Probleme nicht, weil dann du brauchst natürlich immer noch eine Mobilfunkverbindung, wenn du unterwegs bist, und du brauchst immer noch sehr viele andere Elemente. Also da reicht dann dieser wunderschöne Steinblob nicht, den du auf deinen Schreibtisch stellst. Also da muss ja eine größere Geschichte drumherum gebaut werden. Und dann landest am Schluss doch wieder beim iPhone oder beim Smartphone.
Und wenn halt die Speicherkrise da auch reinschlagen sollte, dann gibt es halt dieses Device auch nicht, sondern dann bleibst du bei deinem Smartphone, das du hast. Und dann kann sich halt OpenAI auch mit dem OpenAI-Geld nicht leisten, dir dieses Gerät erstmal zu subventionieren und dir zu schenken, dass du es dann mit deinem Abo wieder abbezahlst.
Ich meine, OpenAI ist ja jetzt sowieso, also die sind ja sind nicht aus dem Endkundenmarkt verschwunden, aber die Manöver, die sie im Moment machen, zielen alle weg vom Endkundenmarkt. Und das, was sie da mit Jony Ive basteln und bauen und ausprobieren, sind alles Endkundenprodukte. Und das passt eigentlich im Moment gar nicht mehr zusammen mit den Sachen, die sie machen.
Wenn sie jetzt, es gibt Anzeichen, dass OpenAI die ChatGPT und die Codex-App irgendwie zusammenschmeißen wird in die Super-App, ja. Das ist für uns Developer und Zeug alles irgendwie cool. Und sie sagen auch, sie haben so einen Modus für Nicht-Developer in der Codex-App quasi drin, dass sie sagen, du könntest auch andere Sachen damit machen. Mhm. Das ist wahrscheinlich schon interessant, aber andererseits sehe ich, jetzt habe ich auch heute eine Meldung gesehen, dass irgendwelche Firmen festgestellt haben, dass ihre Nicht-Developer-Mitarbeiter die Agents benutzt haben, um irgendwie PDFs zu erstellen und sowas.
Ja, das ist super lustig.
Weil es super teuer ist.
Ja, also so ganz banale Sachen oder irgendwie so Slides in PDFs in Slideshows zu übertragen und so ganz lustige Sachen halt. Oder natürlich wahrscheinlich irgendwie so ein Word-Dokument in ein PDF zu hängen und es dann per E-Mail zu verschicken. Also hier, mach mal Chatbot und so Token-Maxing mit irgendwie so totalen Quatschaktionen. Also klar, ja, das sind sicher Sachen, die passieren. Das kann man sich auch gut vorstellen. Und ist natürlich so, wenn du Leute einfach auf so ein System loslässt, ich meine, die suchen sich dann eben das, was sie selbst machen müssen und was ihren eigenen Workflow verbessert, und das ist natürlich dann teilweise wahrscheinlich extrem ineffizientes Zeug oder was du mit lokalen Modellen oder mit irgendeinem sinnvollen Workflow, oder da brauchst du auch nicht mal irgendwelche Modelle für, sondern müsste halt jemand irgendeine spezifische Software dann vielleicht für dieses Firmenkonstrukt basteln, und wo wir natürlich wieder bei Enterprise-Software wären, was dann dieses Slideshow zu PDFs verwandeln oder PDFs in Slideshows zu verwandeln, einfach für die Firma irgendwie sinnvoll umsetzt. Also das, ja, ich weiß auch nicht. Da ist es sehr lustig, dass wir das sehen, in welche verschiedenen Richtungen das geht. Und bei OpenAI wird ja massiv kommuniziert jetzt im Moment, dass das Codex, dass sie auch intern Codex, ganz OpenAI benutzt praktisch intern auch Codex, und zwar nicht nur die Entwicklerseite, sondern alle bei OpenAI, also Marketing und Finance und Legal und was weiß ich, was sie noch alles für Abteilungen irgendwo rumfliegen haben, und alle oder irgendwie 97% von unseren Mitarbeitern benutzen Codex. Und die werden sich natürlich auch ungefähr ein bisschen anschauen, was machen die eigentlich damit, welche Workflows werden da gefahren, und da hast du natürlich das Token-Problem nicht, weil die machen alle wahrscheinlich Token-Maxing und brennen da einfach durch, was sie durchbrennen können. Aber es ist natürlich faszinierend. Also ich glaube auch, dass, ich meine, Codex ist tatsächlich eine sehr spannende App, weil sie eben so viele Möglichkeiten bietet. Auf der anderen Seite ist sie natürlich auch eine sehr sperrige App. Also die Idee, die mit ChatGPT in irgendeiner Form zu kommunizieren und zugänglicher zu kombinieren und zugänglicher zu machen für den normalen Endnutzer, ist natürlich nicht so verkehrt. Die Frage ist halt nur, was kommt da am Schluss bei raus?
Ich habe die Woche nur eine Kleinigkeit mit Codex gemacht, aber ich habe diesmal zum ersten Mal dieses Browser-Use-Plugin in Atlas rein benutzt. Mhm. Ich habe eine Website in Atlas geladen und habe dem Codex gesagt, so hier, ich möchte diese Information aus dieser Website extrahieren, weil die Website will mich nicht lassen. Find mal raus, wie. Und hat der mit dem Browser gesprochen, hat rausgefunden, wie diese Website funktioniert, und da ist irgendwie, was weiß ich, React, Schmarrn, Blödsinn, irgendwas, API drin. Und dann hat er so lange dagegen getreten, bis diese Website kooperiert hat. Und es hat halt sehr lange gedauert, und er hat dieses sehr komplizierte Ding irgendwie hingekriegt. Aber was er dann nicht hingekriegt hat, ist er einfach sofort wieder braindead geworden und hat nicht mehr gewusst, wie er so ein Python-Skript laufen lassen kann. Ja, so hat er gesagt, ich brauche jetzt Tmux. Wir machen kein Tmux, du sollst einfach nur das Skript starten. Nee, aber Tmux, ja, halt doch deinen Mund, mach Tmux weg, wir wollen jetzt dieses Skript starten. Sag ich, nee, aber Tmux.
Sehr gut.
So, halt's Maul, Computer, und mach einfach das Skript, und dann, das hat dann schon funktioniert, aber es hat auch lang gedauert. Ich weiß jetzt nicht, ob das in dieser, das 20 Minuten oder so, da hat ja auch normal keiner Bock jetzt auf seine Reisebuchung zu warten, weil es dann halt so ewig lang dauert. Also das müsste auch noch flotter werden. Jetzt kommt diese Tage irgendwann 5.6 raus, und das haben sie jetzt in drei Geschmacksrichtungen und auch wieder so eben, wie gesagt, mit US-Export-Restrictions, und das wird halt auch wahrscheinlich wieder teuer, aber auch besser, und soll mit Mythos und Fable irgendwie konkurrieren. Schauen wir mal, wie das dann aussieht. Ich habe im Moment einen kostenlosen $20-Account, den haben sie mir jetzt nochmal gegeben als Retention-Angebot. Und 5.5 frisst schon Token und diesen $20-Account weg, als wäre es nichts. Der ist da schon deutlich hungriger, und 5.3 haben sie halt abgedreht. Wenn sie das mal gelassen hätten, dann wäre das deutlich angenehmer, aber haben sie nicht. Und schauen wir mal, wie es da weitergeht. Aber Codex-App, auch die mobile App, ist einfach sehr gut, mit seinem Mac sprechen zu können über das iPhone und dann das Ding fernzubedienen. Und das, ja, wenn 5.6 weniger Token frisst, auch recht. Wie gesagt, ich wiederhole nochmal hier den Rust-Token-Killer, den möchte man sich vielleicht installieren. Der killt die Token und verkürzt alles, was da rein und raus geht. Es gibt einen Haufen Projekte, die solche Sachen machen. Wie gesagt, es gab eines, das heißt Caveman. You talk like Caveman, LLM talk like Caveman. Aber das ist sehr kurz. Da gibt es ein Projekt, das heißt Ponytail, wo das LLM einfach zum härtesten Supernerd gemacht wird und einfach versucht, alles in einer Zeile hinzuschreiben. Einfach sehr kurz, aber dafür korrekt. Und nicht irgendwie lange, viele Zeilen Code zu schreiben. Mhm. Und es gibt andere Projekte, die sowieso auch den Output von Xcode zum Beispiel verkürzen. Das ist, glaube ich, XCPretty oder so. Das macht einfach, dass Xcode nicht so viel labert.
Ja.
Was dann auch wieder mit den Tokens hilft. Gut. Dann vielleicht, Leo, wo wir dich da haben. iOS 27 hast du vielleicht ein bisschen probiert. Ich bin noch zu feige. Mhm. Wie ist es? Oh. Ich habe gehört, Beta 2 ist mehr rocky als die erste.
Also bei mir, ja, ich weiß nicht, ob ich die bei mir als mehr rocky bezeichnen würde. Ich habe beides gehört. Es gab irgendwie Leute, die gesagt haben, bei ihnen wäre es irgendwie sauberer als Beta 1. Bei anderen ist es ein bisschen komischer geworden. Bei mir ist es, ich würde sagen, es ist unverändert. Also es ist per se irgendwie brauchbar, aber es sind natürlich schon Bugs und allerhand Krempel da und Akku. Und ich meine, jetzt kam die Hitze dazu, haben wir schon drüber gesprochen. Ich weiß nicht, was die da noch für eine Rolle da gespielt hat. Aber insgesamt, ich meine, läuft es halt irgendwie jetzt so fröhlich voran. Also ich habe so zwischen Beta 1 und Beta 2 irgendwie kaum einen Unterschied bemerkt. Aber es ist, also iOS 27 ist in Also es gibt viele Elemente, die natürlich auch, also gerade auf iOS, bei macOS ist es ja optisch auch ein deutliches Ding und wir haben ja schon drüber gesprochen, dass natürlich die Icons jetzt scharf sind und solche Sachen, an die man sich dann schnell wieder gewöhnt hat. Aber grundsätzlich ist ja iOS 27 jetzt keine radikale Abkehr oder keine radikale Änderung zu iOS 26. Vor allem, wenn du Siri AI ausklammerst, dann hast du natürlich immer noch so ein bisschen den neuen Krempel in der Fotos-App an KI-Tools und hat ja gut im Image Playground mit leistungsfähigeren KI-Modellen im Hintergrund, aber ich meine, ich weiß nicht, ob das dann jemand mehr benutzt als vorher. Also insofern iOS 27 ist ja einfach so ein Bündel aus Detailverbesserungen, die einem dann vielleicht persönlich halt in irgendeinen Workflow reinspielen, wo die extrem willkommen sind. Und dann, dass man sich freut, dass die jetzt da sind und das sind dann oft so Kleinigkeiten, ne? So ein iMessage irgendwie, der Fortschrittsbalken beim Foto verschicken oder sowas, also solche Basissachen und dass Apple eigentlich tatsächlich dieses alte Problem jetzt gelöst hat, dass es ja bislang kein richtiges, super perfektes System dafür gab, um gemeinsam irgendwie Familie, Freunde und so weiter und plattformübergreifend Fotosharing zu machen. Also das war ja immer, was nimmst du denn jetzt damit? Was nimmst du denn, um irgendwie die Urlaubsfotos an die Großeltern oder Fotos von den Kindern an die Großeltern zu schicken? Und wenn die, ich meine, man konnte sich, da gab ja genug Workarounds und Umwege und wenn natürlich alle iPhones benutzen, dann war es relativ einfach. Aber in dem Moment, wo es halt anfing, iPhone-Android-Mischmasch zu sein und du halt wolltest, dass die andere Seite auch wirklich das komplette Foto in voller Auflösung bekommt und alles, fing es ja immer an, schwierig zu werden. Oder mussten halt alle dann sagen, halt, okay, mussten halt alle irgendwie zu Google Fotos gehen oder alle mussten eben zur iCloud gehen mit den entsprechenden Hardware-Voraussetzungen. Und das ist, das war eigentlich sehr unzufriedenstellend. Und dass sie das jetzt mit den geteilten Alben endlich mal angegangen sind und gesagt haben, okay, du hast sie halt, du kannst die Bilder einfach in voller Auflösung teilen. Und die anderen, die halt können auch einfach im Browser diesem geteilten Album beitreten, wenn du den Link verschickst und dann von Android oder einfach im Browser auf dem Windows-Gerät und können halt kommentieren, können sich die Fotos in voller Auflösung runterladen und sehen halt auch, wenn neue Fotos kommen und so weiter. Das ist, glaube ich, schon eine schöne Sache. Also das sind solche Sachen, die es dann unterm Strich, glaube ich, am Schluss das Reizvollere an iOS 27 ausmachen. Plus halt Siri AI, wenn man es halt irgendwo zur Verfügung hat.
Ja, nachdem 27 die gleichen Geräte supportet wie 26, glaube ich, wird das ein ganz, ganz hübsches Update wahrscheinlich. Wenn vieles irgendwie glatt gebügelt ist, ein bisschen neuer Kram reinkommt und halt keine Geräte hinten runterfallen. Und dann können wahrscheinlich hoffentlich maybe auch die Developer ihre Apps auf die 27 SDK hochbringen, ohne allzu große Schmerzen. Also ich denke auch, wenn das im Herbst released wird, werde ich wahrscheinlich auch die Bits und so App dann auf 27 hochschieben. Mhm. Ich habe 18, habe ich einmal kurz, die ersten zwei Releases oder so von der Bits und so App waren noch für 18, aber das habe ich danach dann sofort abgedreht und nur noch auf 26 weiter und 18 läuft noch für eine Weile jetzt, wenn die alte App haben, aber diesen extra Support und extra Testing, das mache ich jetzt dafür zum Beispiel nicht. Und dann werde ich auch relativ flott auf 27 hochgehen und sagen, okay, 26er App läuft noch weiter, aber alles an Updates kommt dann auf die 27er hoch.
Ja, ist wahrscheinlich auch, ja. Also ich meine, irgendjemanden klammert man damit natürlich immer aus, aber ich denke, das wird eine Strategie sein, die vermutlich viele auch wählen, weil sie einfach auf der Hand liegt am Schluss. Und ich weiß nicht, ob unter den Nutzern so viele bei iOS 26 bleiben, wenn wir iPhone-seitig sprechen, wo halt alle mitkommen dürfen auf 27. Es gibt wirklich eigentlich, ich sehe kein Argument, warum du sagst, ich bleib freiwillig auf iOS 26. Also ich meine, natürlich, wir sehen ja auch jetzt, Leute sind auch auf iOS 18 geblieben, da gab es natürlich Einzelne, die gesagt haben, ich bleibe bei iOS 18, weil ich mit Liquid Glass nichts zu tun hatte. Und dann gibt es halt einfach die Fraktion, die einfach nicht mitbekommt, dass ihr iPhone Updates hat und die nicht installiert und irgendwie es schafft, erfolgreich die immer wegzudrücken oder keinen Speicherplatz mehr hat und das Update nicht installieren kann, weil einfach kein Speicher mehr da ist und damit das einfach so vor sich her schiebt und sagt, nee, ich hab jetzt keinen Bock halt aufzuräumen und es ist ja auch super nervig und mühsam und alles und dann halt einfach bei irgendeiner iOS 18 Version rumhängen bleibt. Und das sind ja auch nicht, selbst bei Apples eigenen Zahlen hast du ja gesehen, dass das jetzt gar nicht mehr so viele sind, gerade wenn du irgendwie nur die aktuelle Hardware von den letzten, was wie teils Apple auf 4 Jahren oder so anschaust, dann das sind natürlich, das sind irgendwie fast 9 von 10 sind ja auf der aktuellen Version.
Ja, also ich gucke gerade, was ist immer das Hauptargument, Emoji natürlich, und die iOS 27 Emojis sind nicht so super, da würde ich jetzt nicht vermissen, Schmetterling, eingelegte Gurke, Leuchtturm. Schmetterlingsnetz, ist nicht so geil, also.
Stimmt.
Eingelegte Gurke, weiß nicht. Also.
Und so Daumen links und rechts. Radiergummi.
Die kommen aber erst, oder?
Die
kommen erst später. Die sind dann irgendwie mit 27 Punkten. Die kamen normalerweise, glaube ich, erst mit Punkt 4 oder Punkt 3 oder sowas. Das dauert immer ein bisschen. Ja. Also ja, davon muss man seine Entscheidung, glaube ich, nicht abhängig machen.
Okay. Na gut. Ich weiß noch nicht, wann ich das installiere. Es gab vor ein paar Tagen einen Ausfall vom Zugfunk in Deutschland. Für 2 Stunden ist irgendwie bundesweit der Zugfunk ausgefallen und der ist ganz interessant, weil der basiert auf GSM-R, R für Railway. Und das ist normales GSM, aber mit einem lustigen Hut auf. Ja? Das ist eigentlich genau stinknormales altes GSM, aber mit so ein paar Erweiterungen für den Zugbetrieb. Das heißt zum Beispiel, die Adressierung ist ein bisschen anders. Du rufst halt nicht einzelne Nummern an, sondern kannst sagen, alle Züge, die nach Köln fahren gerade. Und dann hast du einen Gruppenruf, wo du allen Zügen, die nach Köln fahren, sagen kannst, hello oder wie auch immer das da funktioniert. Und da gibt es einen Datenkanal drüber, wo die Züge Informationen erhalten können, so ein bisschen. Und das ist gar nicht so alt. Das ist also gestartet in Deutschland 2000 oder so. Also ist gar nicht so richtig alt. Es ist jetzt nicht original GSM von 1980, sondern erst 2000 hier eingeführt. Und die Sache ist jetzt, nachdem dieser Ausfall war, das waren so 2 Stunden, das war sicherlich nicht schön, wenn man da drin gesteckt ist. Aber ich finde, dieser Ausfall illustriert ganz schön, wie bei diesem Ausfall alles richtig gelaufen ist und alle beschweren sich nur drüber. Da ist alles perfekt gelaufen, da gab es keinen Unfall, da ist niemand zu Schaden gekommen, das Notfallprotokoll hat exakt so funktioniert, wie es soll. Die Züge sind einfach in den nächsten Bahnhof gefahren und haben angehalten. Genau wie es soll. Das ist so geplant gewesen, das ist das Prozedere und dieses GSMR-Netz, das wird von der Bahn betrieben, läuft nicht auf den normalen Telekom-Funkzellen, also ein extra Netz. Und das wird halt von der Bahn betrieben und wird, das ist ja auch sehr vorhersehbar, wo welche, also wie viele Teilnehmer gibt es da, das sind die Züge und die Leitstellen und sowas. Und wenn die halt ausfallen, dann gibt es die erste Rückfallstufe oder Fallback für dieses System ist, dass sich diese Telefone in den Zügen oder diese Funkgeräte in den Zügen, die können ins Telekom-Netz roamen.
Okay.
Dann fallen aber alle Zugfunktionen weg. Dann ist das nur noch ein normales Telefon. Das hat auch nicht funktioniert, weil irgendein zentrales Element bei der Bahn umgekippt ist, was auch das Roaming verhindert hat. Die nächste Fallback-Stufe ist, dass die Lokführer Diensthandys dabei haben, stinknormale Telefone. Und dann können sie in der Leitstelle anrufen und sagen, so, mein Funk ist weg. Und dann sagt die Dienststelle, Leitstelle, ja, der ist weg. Bleib mal stehen.
Okay.
So, das hat alles genauso funktioniert, wie es soll. Die Geräte haben angezeigt, so, kann mich nicht einbuchen, Anmeldung fehlgeschlagen und dann musst du halt warten, musst du stehen bleiben. Und wenn du ein Güterzug bist, kannst du irgendwo stehen bleiben und wenn du ein Personenzug bist, dann fährst du in den Bahnhof und bleibst stehen. Okay, gut. Jetzt habe ich da 2 Geschichten rausgehört aus der Presse von irgendwelchen Leuten, Ministern, irgendwas. Das hat zum einen damit zu tun, dass die Bahn bis jetzt nicht gesagt hat, was wirklich passiert ist. Die haben gesagt, ein zentrales Element ist uns umgekippt. Sowieso. Update, Fehlkonfiguration, wahrscheinlich keine Sabotage, aber das Erste, was die Leute gesagt haben, so die Politiker, wir müssen uns gegen Cyber absichern. Das war kein Cyber. Das war wahrscheinlich nur DNS. Weil es immer DNS ist.
Ja, ja.
Es gibt kein DNS wahrscheinlich, aber es ist halt irgendwas, irgendein Irgendwas ist schiefgelaufen. Im Laufe der Woche gab es dann auch noch so Gerüchte, basierend auf irgendwelchen anonymen Facebook-Posts. So, mein Schwager arbeitet bei der Bahn und der hat gesagt, die haben die Firmware auf die Telefone aufgespielt. Das stimmt ja. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Mhm. Tut aber auch nichts zur Sache. Das hängt auch nur damit zusammen, dass die Bahn so lange gebraucht hat, da irgendwelche Informationen rauszugeben, was sie wirklich kaputt gemacht haben. Wissen wir nicht. Okay. Und das Dritte ist jetzt, was nachgekommen ist, ist so die alte Diskussion, so wir brauchen, damit das auch nicht alles gecybert wird, muss es unbedingt 5G werden. Wir brauchen jetzt 5G für die Züge. Stellt sich raus, ja, wissen wir, brauchen wir, die Bahn arbeitet dran, aber es ist nicht so einfach, weil die Bahn schwimmt nicht im Geld.
Ja, ja.
Und wo, in welchen Ländern ist diese 5G-Zugfunk schon ausgerollt? Nirgendwo, weil es noch nicht fertig ist. Es geht gar nicht.
Okay.
Man kann es noch nicht fertig kaufen. Man kann es, und das war jetzt die letzte Diskussion dazu, man darf es auf jeden Fall nicht bei Huawei kaufen, weil die cybern uns dann wieder. Das war ja gar nicht gecybert.
Schwierig.
Ja. Und jetzt kommt dazu, dass die Telekom wird das 2G-Netz in 2 Jahren abschalten. Dann geht das Roaming auch nicht mehr. Und das ganze GSM-Konsortium hat angesagt, dass diese ganze GSM-Hardware auch nur noch ein paar Jahre gebaut wird. Wenn die aber bis dahin das 5G-Netz nicht hochbekommen, was sehr teuer sein wird, was auch wieder Potenzial hat für selbstfahrende Züge und so weiter und weniger Latenz und mehr Durchsatz und so weiter und so fort. Aber es funktioniert ja. Wie oft habt ihr schon von GSM-R gehört? Noch nie? Weil es einfach funktioniert.
Einmal, jetzt gerade.
Ja. Weil es einfach genau so, wie es gehört, funktioniert und top zuverlässig ist. Ich habe alte Meldungen rausgesucht. Vor ein paar Jahren ist mal das Raum Frankfurt ausgefallen. Aber es ist einmal so in 20 Jahren. Ist okay, ist kein Problem. So, ja? Jetzt, Chat sagt gerade, es gibt jetzt eine Ansage, planmäßige Instandhaltungsarbeiten, Tausch eines Switches. Ja? Normales IP-Netzwerk dahinter, Switch kaputt. Okay, gut. Ist kein Problem. Das ist nicht gecybert worden, also Fehlkonfiguration. Und mich hat die Berichterstattung dazu etwas irritiert. Und auch, wir hatten neulich noch so ein Ding, da ist jetzt auch noch nicht, was war das denn für eine Geschichte? Irgendwas ausgefallen ist und wir haben da nicht erfahren, was der Hintergrund war. Hier, Denik. Denik war doch abendlang weg. Haben wir nicht bis jetzt, ich glaube, ich habe nichts gesehen. Habt ihr was gesehen?
Da gab es doch irgendeine Erklärung für.
Ja, so nur irgendeine Software ist schief, die wir uns erfunden haben. Aber was da tatsächlich kaputt war, weiß ich nicht.
Ich glaube, mich erinnern zu können, einen längeren Blogbeitrag gelesen zu haben, was da verrückt ist. Das war ein bisschen wild. So selbstgestrecktes Zeug. Er ist umgefallen und da war ziemlich viel Vibe-gecodetes Zeug drin. Ich krieg's aber auch nicht mehr zusammen.
Naja. Aber gut. Ich mal gucken, ob das irgendwann noch umgebaut wird. Die Bahn ist eh im Eimer. Ja, aber so auch von der Politik ruiniert.
Ja.
So, lass uns mal privatisieren, alles Geld einsparen. Die Schienen halten noch eine Weile, oder? Und dann fährt nichts mehr. Schlecht sowas. Ich weiß, wir haben ein paar Bahnmitarbeiter bei den Hörern. Vielleicht könnt ihr mir erklären, wie das mit dem GSMR wirklich funktioniert. Weil es ist alles ein bisschen undurchsichtig. Aber ist so ganz, ganz interessant, finde ich. So ein zuverlässiges Funksystem auf GSM-Basis. Das war GSM niemals. So in
ja, das ist, ja, zumindest nicht, als dann plötzlich viele Leute das benutzt haben.
Genau. Ja, gut. Ansonsten noch, ich habe eine Probefahrt gemacht mit einem Volvo EX30. Das ist so ein irgendwas SUV-artiges Ding von Geely. So, die machen auch die Zeekrs. Mhm. Zeekr. Mhm. Die machen auch Link und Co. LYNK und Co. Und die machen den neuen Smart. Hashtag 1, Hashtag 3.
Hashtag 5.
Vom Marketing her, wie ihre Marken heißen, außer Smart alles furchtbar, finde ich so. Was denn Link und Co. für ein Name? Was ein Zeker für ein Name?
Ja, Link und Co., der gibt's ja auch schon lang. Das ist auch alles egal. Hatte Leo sie? Hast du dir nicht mal so ein Link und Co.-Ding ausgeliehen?
Nee, nee.
Auf jeden Fall, diese EX30 sieht so aus. Und ich bin dann mal 90 Minuten gefahren, habe, wie gesagt, die Klimaanlage auf 300% geschaltet. Das war sehr angenehm. Und bin dann mal um Block gefahren mit dem Xpeng, ist auch sehr schön. Ja, also die Namen sind alles ein Hit. Auf jeden Fall, der ist okay so, der fährt und der ist der hat vier Reifen und so. Aber irgendwie, der macht keinerlei, weißt du, Freude beim Fahren ist ja schon so ein Ding. Weißt du, was bei BMW verspricht. Ja. Und der hat das halt nicht. Der ist halt nur so ein Auto. Der ist nur so, dann kannst du einsteigen und fährst du irgendwo hin. Ich weiß. Der Smart ist, der ist ein Auto und da kriege ich sofort Gefühle. Ja, mir ist zum Beispiel sofort super heiß. Aber der hat Charakter. Der Smart hat Charakter. Das Taxi hatte Charakter. Der hat keinen Charakter. So. Der ist nur so, der steht nur so da.
Also ich bin ja fest davon überzeugt, dass einem Fahrzeug Charakter zuzuschreiben, etwas ist, was ganz exklusiv im Kopf der Person passiert, die dieses Auto fährt, und dass das nichts mit irgendwelchen Dingen zu tun hat, die dieses Auto tatsächlich hat. Und ich möchte damit nicht sagen, dass Charakter beim Fahrzeug zu 100% eingebildet ist, sondern zu 99%.
Okay. Was sie versucht haben, ist, weil Volvo und die alten Schweden und sowas, dass da überall Elche drin sind. Du machst irgendeine Schublade auf der Schublade ist ein Elch.
Das ist gut.
Machst einen Frank auf, ist ein Elch drin.
Okay.
Und ein kleiner Cartoon-Elch mit so einem Geweih.
Okay.
Ja. Und das ist zum Beispiel nett. Aber dann ist er halt innen so auf Öko und so Recycling und sowas. Und dann ist halt dieses ganze Dashboard unten so aus Styropor. Es wirkt halt nicht so richtig hochwertig. Und das ist auch so eine Struktur von recyceltem Plastik, die aber nur so diese Struktur bekommen hat, damit du erkennst, dass es recyceltes Plastik ist.
Okay.
Ja. Und dann sagen sie machen so ein Ding wie, wir sparen ganz viel Geld für die Fensterschalter. Die sind nämlich in der Mittelkonsole und nicht in den Türen. Mhm. Das ist mir zum Beispiel egal und das kann nicht viel Geld kosten, oder?
Ja, ich meine, am Schluss läppert sich das halt immer.
Dafür ist aber auch nicht so billig. Ja, also den gibt's in der, den, warte mal, was waren die anderen Varianten? Der Smart Hashtag One, der ist mehr oder weniger die gleiche Büchse. Und die andere baugleiche Kiste ist der Link & Co. 02 und der Zika X und der Smart Hashtag 3 auch ein bisschen. Das ist alles die gleiche Kiste, mehr oder weniger, kosten alle mehr oder weniger das Gleiche. Das ist völlig okay, das Ding, der hat mir jetzt nichts irgendwie gegeben. Ich würde den nehmen, wenn der zum Beispiel super billig wäre. Dann könnte ich den nehmen. War zum Beispiel auch sehr gut bei dieser Probefahrtaktion. Da haben sie, die waren alle super nett. Das war in so einem Hipster-Hotel in München am Hauptbahnhof. Mhm. Komme ich da hin, so, hallo, ich hätte gerne dieses Auto. Und dann haben sie so super schick so iPad Pros da liegen. Und dann holen sie so einen Zettel raus, wo ich unterschreiben soll. Weil,
ja, okay.
Dann habe ich das unterschrieben und haben sie mich in das Parkhaus gebracht nebenan, wo ich dann dieses Auto genommen habe und bin dann losgefahren. Bin ich zurückgekommen und hat einer am Gehweg gewartet, hat mich in den Parkplatz wieder reingewunken und dann hat er mir noch irgendwie eine Schüssel Hummus gegeben.
Das ist schon gut, ja. Finde ich persönlich.
Ja. Und hat meine Daten an den Händler weitergeleitet. Der Händler hat sofort zurückgerufen, was ich auch noch nie hatte, dass ein Händler sofort zurückruft. Und habe ich ihm gesagt, wie viel ich für das Ding gerne zahlen würde. Und dann hat er mir genau dieses Angebot rausgelassen, dass ich so viel dafür zahlen dürfte, zum Beispiel. Weil ich hatte irgendwie online gesehen, für wie viel die Dinger gehen. Habe ich ihm das gesagt, und dann hat er dieses Angebot für mich rausgelassen. Das wäre also gewesen, Leasing 150 plus 5000 Anzahlung, was gar nicht so billig ist.
Ja, also mit der Anzahlung dann nicht mehr, ja.
Ja, und der ist okay, der hat so ein Android-Tablet, so ein Hochcut-Tablet drin. Ein paar Hörer haben geschrieben, die finden das blöd, weil dann der Tacho wie beim Tesla auch nur in der Mitte zu sehen ist und nicht hinter dem Lenkrad. Ist aber okay. Das Android Automotive, was da drin ist, ist okay, nicht richtig durchdacht. So die Menüstruktur ist so ein bisschen, aber ist okay, nur okay. Mhm. Ja, aber ich sage das jetzt nur nochmal, weil diese Aktion läuft noch diese Woche jetzt vom 29. Juni eine Woche in Berlin, da könnte man das noch ausprobieren, wenn man wollte. Oder man sucht sich halt einen anderen Händler, der das Ding hat. Und die Version, die ich hatte, war das Top-Spec-Modell mit Dualmotor und großer Batterie.
Okay.
Und ich bin da, ich glaube, 30 Kilometer einmal im Kreis gefahren, Batterie so von 95 auf 91% oder so. Es ist große Batterie. Mhm. Ist okay, aber hat mich jetzt nicht umgehauen. Aber so als Mietwagen oder so würde ich den nehmen, das ist okay. Mhm. Vom Platz her gefühlt nicht recht viel mehr als ein Golf, aber er ist halt dreimal so groß.
Das ist teilweise wirklich sehr seltsam, dass du in super großen Autos dann doch wenig Platz drin hast.
Und wenn du erwachsene Leute auf die Rückbank setzen möchtest, die brauchen extrem kurze Beine dafür.
Das ist also quasi mein Auto, für wenn ich auf der Rückbank sitzen will.
Super. Ja, das ist ein bisschen sehr kurze Sitzfläche. Das war ein bisschen seltsam. Mhm. Also Leo wird man da nicht reinkriegen.
Hm.
Ja, du müsstest schon vorne sitzen oder auf dem Dach mitfahren.
Das ist gut, im Moment.
Ja, ich glaube, so viel dazu erstmal. Gut. Ja, dann biegen wir ein zu den Picks. Leo vielleicht.
Ich habe heute mal Snacks.
Oh!
Snacks als Picks. Die sind aber ganz untechnisch, diese Snacks. Und zwar sind das, wir haben ja das ein oder andere Mal schon über, das ist schon länger her, Erdnussbutter hatten wir ja schon in Hülle und Fülle und selbst produzierte verschiedene Formen von Riegeln und Kram. Und ich bin durch Zufall über, ich weiß gar nicht mehr, wo das war, auf jeden Fall bin ich durch Zufall über den Krempel gestoßen, den Decathlon ja längst natürlich auch in Hülle und Fülle produziert an Zeug. Also ich meine, die haben ja so ihr eigenen, die haben auch ganz furchtbares Zeug an Sportnahrung. Aber sie haben auch eine sehr interessante Sache, und zwar ist das, sind das solche Fruchtmus-Riegel. Und ich frage mich, ob die irgendwie so in Frankreich oder in Spanien oder in anderen Ländern irgendwie ein größeres Ding sind. Ich habe die ansonsten bei uns noch nicht so groß gesehen. Das sind einfach so kleine, also eher so kleine Riegelchen, die halt wirklich so ein bisschen wie so, ja, einfach Fruchtmus, also in so eine leicht Gelee, also ein bisschen, als würdest du so ein Marmeladengelee essen. Und die sind halt einfach so sehr kompakt und klein zu mitnehmen. Ist natürlich irgendwie für Sport ausgelegt, für Ausdauersport, für längere Sachen, wo du irgendwie Kohlenhydrate zuführen willst, in komprimierter und gut dosierbarer und höherer Menge. Und die sind einfach solche, ja, sind wie so kleine, wie so kleine Jelly-Riegel. Mhm. Also mir fällt kein guter Vergleich ein, was die irgendwie sind, aber es ist eigentlich am ehesten wie so ein Gelee halt, würde ich sagen, wäre so das Klassische, womit man die vergleichen kann. Sind natürlich nicht vegan, weil doch irgendein Gelatine-Krempel drin ist. Die müsste man eigentlich theoretisch auch vegan hinbekommen. Vielleicht gibt es auch irgendeinen anderen Anbieter, der die komplett tierfrei generiert. Aber diese Decathlon-Dinger sind halt, sind preislich noch relativ im Rahmen. Ich meine, dafür, was sonst so für diese, für die Sportnahrungskram abgerufen wird. Und sind so, ich ist natürlich alles einzeln plastikmäßig verpackt, was aber halt manchmal, wenn du unterwegs bist, schwierig ist, das ganz anders zu machen, außer du machst dir irgendwie eine eigene Verpackungslösung für deine eigenen Riegel. Aber so ist das irgendwie, ja, Basti hat sofort andere, also wenn das, Riegelverpackungen parat.
Wenn das Mixed Fruit Jellies ist,
ja,
dann sind die 100% vegan.
Aber ist da nicht irgendwas drin? Wenn
Pektin drin ist.
Ah, okay. Ich dachte, die hätten irgendein. Das wäre ja ganz erfreulich.
Also lustig wäre jetzt, wenn eins, also ich schaue mir gerade die Inhalte von allem an.
Ja, ja.
Aber die haben alle einfach nur Pektin drin.
Okay, siehst du mal. Naja, ist ja noch, das ist ja umso besser. Naja, gut. Also, und die sind einfach, gut, man muss mal halt selbst ausprobieren, wie gut der Magen die verträgt. Das ist halt sehr fruchtzück und extrem zuckrig. Das ist eigentlich pure, fast, nicht ganz zu 100%, aber fast zu 100% Kohlenhydrat. Und natürlich großer, hoher Zuckeranteil.
Ja.
Aber das ist sehr nett, auch jetzt gerade bei der Hitze zum Beispiel, sehr, zumindest bei mir gehen die relativ gut runter, und die sind, lassen sich einfach konsumieren, auch beim Laufen und beim Radfahren sowieso. Also das ist irgendwie sehr, sehr, die haben mich erfreut dieses Jahr, und die kann man natürlich, man kann die auch im Kühlschrank, das hält sich dann nicht so lang, kann die in den Kühlschrank legen, und dann sind die natürlich wahrscheinlich nach 10 Minuten in der Trikottasche nicht mehr kühl. Aber man kann es zumindest mal ausprobieren. Und im Unterschied zu irgendwie dem Marsriegel oder sowas schmelzen die halt wenigstens vor sich hin. Das ist lustig, weil mir die Woche sind mir sogar die Riegel, die ich in der Rahmentasche transportiert habe, die sahen, sagen wir mal, anders aus, nachdem die da in so einem schwarzen Objekt mit dem Rad durch die Gegend bewegt wurden. Und wenn die natürlich in die Trikottasche steckst, das ist natürlich albern. Aber diese Fruchtmus-Dinger, die haben es mir angetan. Es gibt sogar so einen Riesenpack, den Decathlon verkauft, der preislich relativ attraktiv ist, wenn man wirklich sehr, sehr viele von denen isst. Ich glaube, es ist so ein 100er-Pack oder sowas. Aber kann man, und da ist natürlich dann nur eine Sorte drin. Also muss man am besten mal probiert einmal dieses Mixpaket, ja, wo irgendwie 3, 4 oder so, 4 sind es, glaube ich, drin sind. Und es ist also, da ist auch Fruchtzeug drin. Also die sind relativ okayisch, würde ich sagen, von dem, was da so reingemixt ist. Kann man, glaube ich, ganz gut mal machen. Also kann man auch einfach mal ausprobieren. Und wenn man irgendwo einen Decathlon in seiner Nähe hat, mal einfach eine Packung mitnehmen.
Hast du dir diese türkischen Honig-Nougat-Bars auch mal reingestellt?
Warte mal, ich habe ein paar von denen probiert. Ich habe den Dattel-Mix. Wo sind die türkische Honig? Welche sind das?
Die heißen irgendwie türkische Honig.
Ach, die habe ich noch gar nicht. Nee, die habe ich noch nicht probiert.
Ja, Energy Nougat Bars heißen sie.
Sind die so.
So weiß und haben dann irgendwie Nüsse und so drin.
Nee, die habe ich, glaube ich, noch nicht. Die hatte ich, glaube ich, noch nicht.
Weil die sehen schon schweinisch aus.
Nee, ich glaube, ich habe die meisten anderen wollte ich mal durchprobieren. Was ganz furchtbar ist von Decathlon sind die Gels, so diese, die ja inzwischen durchaus andere auch ziemlich gut hinbekommen. Ja. Und diese Decathlon-Gels, also die sind an der Grenze zu
Körperverletzung.
Übelkeitserregend. Also da weit umfahren. Ah nee, die Nougat-Bars, die habe ich irgendwie vor diesen an mir. Stimmt, die sehen sehr lustig aus.
Ja.
Ja, die sehen gut aus. Ja, die ist doch gut.
Also ich habe zum letztes Wochenende beim Radfahren hatte ich nichts zum Essen dabei und habe dann die ideale Radfahrernahrung im Biergarten wiedergefunden. Mhm. Einfach so Biergartenessen, das ist sehr ideal dafür. Ja,
das stimmt.
Sehr viel. Ja. Elektrolyte, die haben auch extra Radler für Radfahrer.
Natürlich. Ja,
also die sind da so saumäßig schlecht unterwegs zu konsumieren. Also wenn du da mit so einem Maskrug und so einer Riesenbrezen hantieren musst währenddessen. Ist nicht so, ich habe heute eine Banane geschält und wäre fast vom Fahrrad gefallen, weil plötzlich so ein Windstoß
von der Seite kam. Du sollst ja auch stehen bleiben, dich hinsetzen.
Auf gar keinen Fall. Ja. Was ich hier gemacht habe, ist, mir sind die Sportnahrungsmittel ausgegangen. Ich weiß auch nicht, wie das passieren konnte. Und ich habe jetzt einfach immer so einen Sack Datteln dabei. Der ist einfach, ich habe so eine Tüte genommen und die auf der Höhe der meiner Höhe von der Rahmentasche abgeschnitten. Und die sitzen da jetzt einfach oben drin.
Ja, das ist gut.
Und dann sagt der Karoo immer, wenn ich die Menge an Kalorien für einer Dattel verbraucht habe, sagt Bescheid. Und dann schiebe ich mir eine Dattel nach. Fairerweise, wenn ich die doppelte Menge einer Dattel verbraucht habe, dann schiebe ich die einfach nach. Und das funktioniert ganz hervorragend, weil denen ist auch egal, wie warm es ist. Das ist denen alles wurscht. Und dann kannst du dir die da einfach reinmontieren die ganze Zeit. Und das Vorteil an Datteln ist, die schmecken einfach wie Datteln. Also es sei denn, man mag die nicht. Das ist dann sehr schlecht. Und ich habe zusätzlich diese Datteln, die noch überzogen sind mit irgendeinem Geschmack, wie Geschmack Peanut Butter, Geschmack Popcorn, Geschmack weiß ich nicht was.
Popcorn ist kein Geschmack.
Popcorn ist ein fantastischer Geschmack. Das kann man also auch machen.
Gut. Ja. Datteln, sehr gut.
Ich lenke mal diesen Fruchtriegel, Riegelklotzriegel.
Die sind sehr klein, nicht täuschen lassen. Die sehen irgendwie auf der Packung so aus, wenn es so Riesenriegel, aber die sind so ganz kleine Häppchen.
Das Problem ist bei Datteln, wenn man die beim Datteln verwenden würde, sagt der Chat, ist es die Finger kleben.
Das ist richtig.
Das ist auch beim Radfahren dumm, oder?
Das ist
beim Radfahren ist einfach alles egal. Das Schöne ist ja, du schwitzt die ganze Zeit und dann fasst du an deine Flasche dran, die ist komplett voll mit Dreck von oben bis unten. Dann schüttest du ja aus Versehen das Sportgetränk ins Gesicht und alles klebt. Also ich habe auch kein Sportgetränk mehr gehabt. Dann habe ich mir eins von den Gels, was ich noch habe, und einen halben Liter Erdbeersaft einfach in die Flasche reingegossen, mit Wasser und Eiswürfeln aufgefüllt. Und stellt sich raus, das war fantastisch. Erdbeersaft. Das war sehr gut.
Ja, ist gut. Kann man alles machen. Ist, ja. ist sehr gut. Ja.
Definitiv.
Ja, beim Daddeln und gebrauchten Playstations ist auch das Problem, dass ich wahrscheinlich lieber einen frischen Controller hätte, was den Preis nochmal schlechter macht. Mm. Insgesamt, weil die anderen Leute haben dann mit ihren Datteln gespielt und dann ist das alles immer ein bisschen widerlich. Gut, Basti, pick doch mal.
Ich möchte mal wieder Kameratechnik picken. Ihr habt ja sicher mitbekommen, dass bei uns das Dach renoviert wird. Und dann fiel mir irgendwann ein, hey, pass mal auf, wenn dieses Dach renoviert wird, da hätte ich gerne einen Timelapse von. Dann habe ich geguckt, was kaufe ich denn jetzt, damit ich einen vernünftigen Timelapse von diesem Dach machen kann. Und das mit einer Kamera, die ich draußen montieren kann und die vielleicht auch mit den Elementen umgehen kann. Und dann bleibst du halt bei einer Actioncam am Schluss hängen, weil die können das halt alle. Die sind teilweise wasserdicht. Und dann guckst du halt, was kostet so eine aktuelle Actioncam. Und dann habe ich geguckt, was kostet so eine GoPro. Und dann habe ich gesagt, nein, das ist überhaupt nicht akzeptabel. Und
ja, das sagen ganz viele Leute, deswegen ist GoPro jetzt pleite.
Ja, ganz genau. Und dann habe ich geguckt, was sind so die Alternativen, was man kaufen kann. Ne? Was kostet so eine aktuelle Osmo Action, was kostet so eine aktuelle Insta360 Action Cam und so weiter und so fort. Und dann habe ich gedacht, nein, das akzeptiere ich überhaupt nicht. Also im Vergleich zu dem, was das Dach kostet, ist natürlich alles völlig albern. Aber was das angeht, war ich sehr geizig. Und mir war auch die Größe und das Gewicht so ein bisschen wurscht. Und am Schluss habe ich mir eine hochaktuelle Kamera gekauft, nämlich eine DJI Osmo Action 4. Und die Osmo Action 4 ist nicht so richtig aktuell, aber die ist richtig fantastisch. Und man möchte sich daran erinnern, die letzte GoPro, die ich hatte, war eine GoPro Hero 3. Das ist schon ein bisschen her. Und die Osmo Action 4, die ist halt so groß wie so eine Action Cam ist, die nicht quadratisch ist und nicht besonders klein ist, hat aber zwei Displays, eins vorne und eins hinten, zwei Touchscreens sogar, und man kann die also von vorne und von hinten bedienen. Die macht 4K-Video, also das ist im Grunde alles völlig fein. Die kann sogar in Log aufnehmen, was ich persönlich ganz praktisch finde, weil ich die jetzt auch als Second-Angle-Kamera für in der Werkstatt hernehme. Und man kann halt sagen, mach mal Timelapse, so lang, bis die Karte voll ist. Oder solange bis der Akku leer ist, kann man aber einfach USB-C anschließen, um sie aufzuladen. Und wenn man jetzt bedenkt, dass man da diese Kamera für 200 Euro kaufen kann neu, ist das halt ein sehr, sehr guter Deal. Du hast sicherlich nicht dieselbe abgefahrene Fancy-Stabilisierung, wie du halt das mit einer Top-of-the-Line aktuellen Action-Cam bekommst. Aber die ist schon ziemlich gut, diese Stabilisierung, die sie da drin haben. Und die haben eine Sache, die ich sehr, sehr nett finde. Dieser Fuß, der da unten dran ist. Also sie haben diesen typischen GoPro-Schraubmount, den alle Action-Cams haben. Und dann ist da unten so ein Fuß dran. Und diesen Fuß, der ist magnetisch und mit zwei so Clip-Ärmchen festgemacht. Und den kann man wegmachen und kann sich den dann an die kurze Seite machen. Und damit könnte man sie zum Beispiel entweder an derselben Stelle, wo man sie vorher hatte, hochkant montieren, wenn man schon immer hochkant Timelapses oder hochkant Videos machen wollte von seinen Action-Shots, und das hat sich, glaube ich, durchgezogen, auch für zukünftige, also für aktuelle Osmo-Action-Varianten. Und Preis-Leistung von diesem Ding ist einfach, wie ich finde, sehr, sehr gut. Man könnte sie auch als Webcam benutzen, also wenn jetzt die sich hier auch noch wegfrittiert, dann kann ich einfach die Osmo-Action anschließen und dann, weiß ich, sehen wir halt den ganzen Raum, aber das ist halt dann so, müsst ihr dann durch, nicht ich. Und sie hat so einen, kommt von vornherein ausgestattet mit einem Linsenschutz, damit die Linse nicht verkratzt. Was, glaube ich, bei einer Action Cam schon sinnvoll ist. Bei einer DSLR würde ich darüber diskutieren, ob man das haben will. Aber das ist einfach sehr, 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 sehr nice. Und die tut einfach, die hat jetzt, ich habe sie 2 Tage lang vergessen auszuschalten und sie hat einfach stupide weitergemacht, einen Timelapse aufzunehmen. Und das ist eine, ich mag die sehr. Punkt.
Ich bin an deinem Haus vorbeigefahren, da war noch das halbe Dach drauf.
Ja, das ist richtig. Und dann war gar kein Dach mehr drauf. Also, das Dach war schon noch drauf. Aber man sieht halt jetzt hier auch schön, wie sie die Ziegel runternehmen und wie sie dann hingehen und die Folie draufpacken und dann wie sie die Dämmung draufpacken und dann wie sie die Lattung draufpacken und wie zwischendrin eine Sonne auf und ab geht. Nee, ab geht die nicht, untergeht. Und das ist sehr toll. Also der einzige Nachteil ist, ich kann sie leider nicht außerhalb meines Grundstücks montieren. Das heißt, man sieht das Ganze halt nur von einer Seite und die Sachen, die auf der anderen Seite passieren, sieht man nicht. Auf der anderen Seite wissen viele vielleicht nicht, so ein Haus, da hat 2 Dachseiten und die sind ganz oft einfach identisch. Das heißt, das eine, was da passiert, wird auf der anderen Seite auch passieren. Was jetzt nur blöd ist, man wird nicht sehen können, wie sie die Fenster reinmachen. Weil da müsste ich irgendwo anders diese Kamera aufstellen, wo ich aber keinen Strom habe und es nicht einfach, das ist alles doof. Aber it is, wie it is. Mhm.
Gut, bin sehr gespannt,
ja,
wie das dann am Schluss aussieht.
Ich auch.
Ein paar Hörer haben mir gerade im Chat gesagt, die haben auch alle Actioncams, die sie nie benutzen.
Ja, aber dann sagen die so, ja, Igor hat eine Hero 5. Ich weiß gar nicht, ob die schon weiß, wie Full HD geht. Bei einer Hero 7 weiß ich es nicht genau. Ich werde das mal derweil researchen.
Okay, gut. Auch dazu, Link in den Shownotes von der 1012. Ich hatte vor 2 Jahren, oder ich hatte die letzten Jahre, und da ist man vor 2 Jahren kaputt gegangen, so einen Pool von Intex. Da sieht man das Problem bei diesem Pool, der hat einen Bauch bekommen an der Seite, weil das Überdruckventil nicht mehr funktioniert hat. Weil der hat von der Sonne Überdruck bekommen und normalerweise sollte dann das Ventil aufgehen und den Überdruck rauslassen, aber der hat den nicht mehr rausgelassen. Und dann ist innen irgendwas gerissen. Weil es mich interessiert hat, habe ich dann nachgeschaut, was da innen gerissen ist. Und das ist ganz interessant, wie der innen aufgebaut ist. Nämlich sind dort innen zwischen den beiden Bahnen solche Schnüre gespannt. Und die halten das Ding in Form. Und wenn die aufreißen, dann ist er nicht mehr in Form. Mhm. Und ich habe den so ein bisschen vermisst. Und ich habe diese Klimaanlage nicht auftreiben können. Und dann war plötzlich Prime Day. Und dann gab es ein Angebot und dann habe ich einfach genau den gleichen Pool nochmal gekauft.
Der war auch gut. Ne? Also ich durfte den ja auch benutzen. Mhm. Und dass wir so einen noch nicht haben, liegt auch nur dran, dass meine Frau gesagt hat, wenn der da steht, dann ist danach drunter alles im Arsch. Das machen wir nicht.
Das ist richtig. Man könnte aber so eine Konstruktion irgendwie aus Holz, irgendwas kannst du auch drucken, ist egal. Auf jeden Fall, diese Pools, die sind ganz, also es gibt verschiedene Varianten davon. Es gibt auch andere Hersteller, den ich jetzt da habe von Intex, die sind da immer dabei. Es gibt teure Varianten, billigere Varianten. So normaler Preis für die 4-Personen-Version ist so 600 bis 700 Euro inzwischen. Ich habe den jetzt für 400 bekommen und das war auch der Preis vor 5, 6 Jahren. Also ist so ähnlich. Und der kommt immer mit einer Pumpe und, wenn man hier an die Details, der kommt immer mit so einer Pumpe, die an der Seite steht und da gibt's enorme Verbesserungen, nämlich gar keine, die sieht genauso gleich aus. Das Einzige, was sie jetzt neu hat, ist in der neuen Version, dass sie Timer eingebaut hat. Du kannst sagen, die Pumpe soll jetzt für 2 Stunden laufen und dann geht sie aus. Das war bisher ein Ding, wo du hingegangen bist und sie selber wieder ausgeschaltet hast.
Ja, okay, nettes Feature.
Und sie haben jetzt neu ein Elektrolyse-Feature, das muss man aber noch extra nachkaufen für 40 Euro, dass du dir das Chlor sparst und dass er das Chlor sich selber aus Kochsalz herstellt.
Das ist schon ganz cool.
Das versuche ich vielleicht noch, das ist vielleicht ein bisschen weniger ätzend. Ansonsten, das ist sehr nett, der ist sehr toll, den kann man kalt und heiß benutzen, man kann den Whirlpool einschalten. Der hat jetzt noch nicht die WLAN-Version, die ist nämlich noch viel teurer. Aber es gibt Projekte, wo man ASP dort reinhängt und dann diesen Pool in Home Assistant reinbringt.
Ah, okay, now we're talking.
Ne? Also das und es ist einfach sehr nett, da sich reinzusetzen, die Sterne anzugucken oder tagsüber ein bisschen abzukühlen. Das ist sehr hervorragend. Wenn man den Platz hat und das Wasser und den Strom bezahlen möchte dafür, das ist sehr toll. Ich habe jetzt natürlich sehr viel Strom gespart, weil ich den letztes Jahr nicht hatte, aber ich habe ihn auch echt vermisst. So. Und jetzt habe ich den gleichen Pool wieder. Und der ist eigentlich ganz nett. Diese Intex-Sachen, die gibt es auch in der billigen Variante, wo so Standardpreis 3,50 ist. Die sind aber nicht aus dem dicken PVC, sondern die sind so aus Schwimmmatratze, Gummiente-Material. Und das ist nicht so stabil.
Ich schaue es halt einmal schief an.
Genau. Und ansonsten, das ist alles, also wenn du dir anschaust, was du in der Kiste bekommst, ist einfach enorm viel Zeug. Das ist 44 Kilo wiegt das Ding, genau wie die Porter Split. Und ist einfach wahnsinnig viel Zeug. Es ist ein riesen Gummiteil, was halt das, den Pool ausmacht, aber dann Zubehörteile und die Pumpe und die Elektronik und die Heizung und den Filter und den Dings. Und es ist einfach sehr viel Zeug. Mir geht es nicht ganz in den Kopf, wie man das für so wenig Geld verkaufen kann und noch einen Gewinn macht. Große Spritzgussteile und der Motor und die Heizung. Und die.
Sie hat kein RAM drin.
Ja, ist richtig. Das hilft wahrscheinlich.
Das, denke ich, ist alles.
Also kann man so verwenden hier normalerweise von Mitte Mai bis Mitte September, wenn man den draußen stehen hat. Man darf den auch nach innen stellen, das ist aber zum Beispiel dumm.
Ja. Ja. Es sei denn, du stellst den in so einen Pool rein.
Mhm. Ja. Nee, man bekommt so eine Folie, die man drunter legt, so eine Blisterfolie, die tut aber nicht viel, aber das, man muss halt den Boden irgendwie gerade bekommen. Ich habe es versucht, den Boden irgendwie noch mit Erde zu nivellieren. Ich bin gescheitert. Der ist sehr schief, aber macht nichts. Also das Wasser ist jetzt auf einer Seite höher als auf der anderen Seite, aber passt schon.
Sehr gut.
Ja, also wenn ihr den Platz im Garten habt und so und man nicht diese normalen Aufpuste-Planschbecken oder was du da hast oder diese Pools mit, die man halt mit Kalt betreibt und dann den Rahmen außenrum hat und so ein Zeug, ich kann dieses Ding zumindest sehr empfehlen. Die Empfehlung für 4 Personen bin ich nicht sicher, ob man da 4 Leute reinpferchen möchte. Vielleicht, wenn man sich sehr gern hat.
Ja, ich denke dann schon.
Ja, gut. Also, das war's für heute. Alex, ich habe Alex auf Find My Friends ein bisschen verfolgt. Der geht normalerweise den ganzen Tag keinen Meter von dem Pool weg.
Ist eine Strategie.
Nächste Woche sitzt er auch noch vor dem Pool, aber übernächste müsste er wieder da sein. Und Dankeschön fürs Zuhören, fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Servus.
Gute Nacht.
Auf Wiedersehen.